I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Und wir haben einen Podcast gemacht auf der Suche, also wir wollten keinen Wal sehen.
Ja.
So, und wir sind aber, wir hatten ein Freund von mir arbeitet in so einer Walbeobachtungsstation und hat uns eingeladen. Und er so, wow, okay, dann gehen wir jetzt uns keinen Wal angucken. Und es war halt auch im Winter und da ist eigentlich keine Walzeit und es war wirklich auch dieser Tour, war wirklich purer Horror. Es war so 4 Stunden im Schneesturm auf dem Nordatlantik, irgendwie um uns rum lauter spanische weinende Touristen, die sich übergeben. Irgendwie, weil es gab keinen Unterstand, nichts. Du stehst in diesem Schneesturm.
Ja.
Und es gibt natürlich keinen Wal. Ja. So gar nichts. Du hast irgendwie so, dann, und der Verzweifelte, das war dann der Freund, der diese Ansagen immer gemacht hat, auf der linken Seite sehen Sie jetzt Möwen. Möwen. Wenn Sie rechts hingucken, sehen Sie sehr schön, wie das Wasser weiß wird, weil der Wellengang so hoch ist.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung und ich würde jetzt gerne das Lied der 2 Königskinder singen, denn mein heutiger Gast ist jemand, der hier eigentlich schon 3-mal gewesen wäre, wenn wir es geschafft hätten, uns zu treffen und immer kam irgendwas dazwischen. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass er heute hier ist. Er ist ein super toller Reporter, ein fantastischer Moderator und er ist ein, ich glaube, wenn ich jetzt so ein 55-jähriger Fernsehjournalist würde ich sagen, er ist ein Grenzgänger. Ich freue mich tierisch, dass heute hier ist. Herzlich willkommen, Thilo Mischke.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Endlich, dass es geklappt hat.
Ja,
insbesondere in diesem schönen Teil von meiner Heimatstadt.
Aber du bist ja sogar in Ost-Berlin aufgewachsen.
Genau, ich bin also diese Wohnung fühlt sich an wie meine Kindheit, in der ich gerade sitze.
Ich bin jetzt eine Sekunde erschrocken, weil ich dachte, in dieser Wohnung bin ich aufgewachsen.
Aber es ist so, der Vibe ist auf jeden Fall so. Die viele Teppiche, weil man nicht heizen konnte, ja. So schön warm alles machen. Pankow war ja schon auch so sehr weit draußen für Ost-Berliner.
JWD.
Ja, und es riecht auch so ein bisschen nach Osten.
Ja, das kann aber auch an der komischen Nudelsuppe liegen, die ich mir heute gemacht habe.
Nudelsuppe, alte Wohnung.
Aber ich freue mich sehr, dass du den Weg hier ins ferne Pankow dann trotzdem angetreten bist. Wie gesagt, du bist ja in Ost-Berlin aufgewachsen und hast ja sogar noch, wir sind ja ungefähr fast gleich alt, ich glaube, du bist 3-4 Jahre jünger als ich oder so, aber hast ja quasi dann so DDR noch ein bisschen mitbekommen.
Ja.
Als Kind. Irgendwie.
Also gar nicht mal so wenig, um ehrlich zu sein.
Ja. Wie alt warst du, als die Mauer gefallen ist?
Ich glaube, 9 war ich, als die Mauer gefallen ist und so, wenn ich mich recht, also mein Erinnerungsvermögen setzt so Kindergarten ein, so 4, 5 war, muss ich da gewesen sein und ich habe dann so eben wirklich maßlos verfälschte Erinnerungen an die DDR.
Ja.
Also so kindliche Erinnerungen eben. Alles war super.
Ja, das ist etwas, was man in DDR-Biografien oft trifft. Also gerade, wenn man ein Kind war, als die Mauer gefallen ist. Maria zum Beispiel erzählt das ja auch immer, dass sie irgendwie als Kind dann, als dann die Mauer weg war und sie so auf Spielplätzen war, fand sie Spielplätze plötzlich, diese Westspielplätze auch so ganz dreckig und so. Und hat dann so als Kind gesagt, ich will, dass wieder DDR ist, weil das war irgendwie schöner und so. Also das ist interessant.
Tatsächlich, also wenn du, es ist eine coole Beobachtung eben, die Perspektive eines Kindes auf die DDR ist natürlich total unverstellt oder beziehungsweise extrem verstellt, dadurch, dass du, weißt du, du hast eben nicht politische Haltung. Du hast nicht irgendwie Sozialismus, Kapitalismus, irgendwie der Klassenfeind, irgendwie Atomraketen, das gibt's für dich alles nicht. Ja. Für dich gibt es ein System, was gebaut wurde, was sich um Kinder kümmert, und zwar seit sie eigentlich aus dem Kreißsaal rauskommen. In der Sekunde, wo du geboren wurdest als Kind, wurdest du bekümmert, und zwar sehr aufwendig. Und das ist natürlich schön, das ist eine schöne kindliche Erinnerung. Also wenn du Kinderkrippe, also diese Urversion, in der ich auch war, also wenn ich glaube mit 3 Monaten kam ich in die Kinderkrippe, und voll normal.
Weißt du noch, wie das war damals mit 3
Kann
Monaten?
Ich daran erinnern. Als wir diese Pulvermilch dort bekommen haben und dieses Fehlen der mütterlichen Liebe uns zu grausamen Menschen gemacht hat. Nee, aber es war dann einfach so eine perfekte Welt, in der du gelebt hast. Überall Spielplätze, alles war grün, lauter Kindergärtnerinnen hauptsächlich, an die ich mich erinnern kann. Ja. Und so lauter Kinder, die Oliver und Kevin hießen.
Aber gut, Kindergärtnerin war auch im Westen hauptsächlich.
Ja, das ist, ich glaube, ja,
weiblich besetzter Beruf irgendwie mal gewesen.
Irgendwie ja.
Wie hießen deine Kindergärtnerinnen?
Weiß ich nicht mehr.
Meine hießen Frau Föhmer und Frau Farina.
Wenn dann der Nachname, ne? Klar.
Ja, klar.
Nee, kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass die eine immer einen Kittel anhat, so eine ganz große, großer Busen, und die hat mich dann auch immer so gedrückt. Das mochte ich. Die hat dann immer so in den Arm genommen und so, weil ich habe oft geweint, immer hingefallen. Ja. Und dann hat die einen immer so
sehr gedrückt. Sehr ungeschickt wahrscheinlich.
Sehr ungeschickt, und hat sie immer gesagt so, komm, ist nicht so schlimm, Thilo.
Ach, das ist ja schön.
Ja.
Thilo war ja wahrscheinlich ein exotischer Name in der DDR, oder? War das
nicht so richtig? Also es gab nicht viele Thilos. In Berlin gibt es noch einen anderen berühmten Thilo, Thilo Stör.
Gibt auch noch einen ganz unangenehmen berühmten Thilo in Berlin.
Gibt es auch, ja. Es gibt eine Menge Thilos.
Der sogar ein Genosse von uns ist, muss man sagen.
Stimmt. Nee,
nicht mehr, aber er war ein Genosse.
Ja, er war Genosse.
Ich glaube, er ist raus.
Aber jetzt ist er Millionär. Passt sowieso nicht mehr. mit seinem Mist, den er da verursacht hat.
Millionäre gibt es gar nicht in der Partei.
Du hast recht. Nee, aber es war, glaube ich, ein ungewöhnlicher Name, aber nicht extrem selten. Also nicht sowas so Xantippe-artiges. Ja. Das war eher so, meine Mutter und mein Vater, als gebürtige Berliner, wollten, dass mein Bruder und ich Berliner Namen haben, die nicht christlich sind, was in meiner Familie auch sehr wichtig ist, weil wir so Urathisten auch sind. Mhm. Und deswegen, da ist dann so Thilo übrig geblieben, und mein Bruder, den hat es schlimmer erwischt, der heißt Bertram.
Ja. Aber habt ihr beide Glück gehabt, dass ich nicht Konopke heiße?
Ja, sowieso, ja. Und ja, ich fand es jetzt, ich hätte früher tatsächlich lieber Christian oder so gehießen, weil die waren immer die coolen. Ich hatte schon dann immer so einen holprigen Namen.
Christian
fand ich immer so, oder Manuel, das waren so Namen, die waren dann so gewöhnlich, und ich hatte immer das Gefühl, die normalen Namen hatten, waren beliebter.
Ah, verstehe.
Also, ja.
Ich hätte immer gerne Mike gehießen.
Ach so, okay.
Aber also englisch geschrieben, weil es hat gewirkt wie so ein Name aus so einem Actionfilm. Das fand ich irgendwie cool.
Viele männliche Menschen aus meinem Umfeld aus der DDR heißen Mike
mit AI.
Mit AI, ja. Was ich ganz toll finde. Mike mit AI. Ich finde, das macht den Namen sehr besonders und so selbstbewusst. Irgendwie, wir Deutschen uns einfach jetzt mal ein.
Naja, das heißt
einfach mal Mike.
Ist Mischke, ist das ein weit verbreiteter Name, oder ist das so, kann man die Mischkes alle nachvollziehen sozusagen?
Es ist in Berlin ein häufiger Name. Ich kriege sehr oft von engen Freunden, aber auch von Menschen, die bei Instagram mir zum Beispiel folgen, Fotos von Fleischerei Mischke.
Ja, das ist nämlich etwas, was ich dann sofort jetzt gefragt hätte.
Eberswalder ist der, genau, Teppichverleger Mischke und Malermeister Mischke.
Ja.
Das sind so die Fotos, die drei Firmen kenne ich. Und es gibt hier ein paar Mischkes auf jeden Fall. Und es ist alles so Preußen, Polen, Berlin.
Da okay, aber du Mischkes. Hast jetzt keine bekannten Teils zu der Fleischerei Mischke oder
nee,
so?
Nee, gar nichts. Nee. Null. Es gibt nochmal irgendwie ein Mischke in Rheinsberg, glaube ich. Aber wirklich die einzigen Mischkes, die es noch gibt, sind mein Onkel.
Okay.
So, das war's.
Naja.
Ja, zumindest von denen ich weiß. So, andere Mischkes sind nicht aufgetaucht.
Ja. Weil bei Bokelberg ist so selten, da kann man kann alle Bokelbergs nachvollziehen. Also wie die irgendwie.
Was sind Bokelbergs?
Ich glaube, das kommt ursprünglich aus der Gegend um Celle. Mhm. Da hat wohl mal, ich habe irgendwann mal so eine Familienchronik gelesen, die irgendein Onkel mal angefertigt hat und dann bei uns zu Hause rumlag.
Gerne Onkels, die sowas machen.
Naja, absolut. Und der erste Bokelberg war der erste nachvollziehbare oder nachrecherchierbare Bokelberg war ein Architekt in der Gegend von Celle, weil da gibt es so irgendein Fachwerkhaus, wo im Balken noch Buchenberg steht, und weil Bokel ist altdeutsch für Buche. Deswegen heißt Bokelberg wohl Buchenberg, und da hat das Unheil seinen Lauf genommen.
Das ist aber eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
Ja, ein bisschen lame. Und
Teppichverleger Mischke, Malermeister Mischke.
Das ist doch viel cooler.
Wir sind nicht mal verwandt.
Es gibt einen Malermeister in Berlin, von dem sehe ich ab und zu mal Lastwagen oder Lieferwagen vorbeifahren. Da freue ich mich immer, weil ich finde, es ist der most Berlin-Name ever, den der hat. Der heißt nämlich Max Marotzke.
Ja. Das auf jeden Fall doch, richtiger Berliner
Name. Kann ein Name mehr Berlin sein als der? Ja, ich bin der Max Marotzke. Ich soll hier malen. Das ist so Berlin. Das ist
auf jeden Fall. Ja. Also, das ist lustigerweise, wenn ich Berliner in Kolumnen aufschreibe und die neuen Namen brauche oder in Büchern aufschreibe, gehe ich immer auf den Friedhof und gucke mir so von alten Berlinern die Namen an und klaue mir da einfach die Namen.
Ja, eine gute Idee.
Weil, wenn man sich selber Namen ausdenkt, denkt man sich immer, also ich krieg's nicht hin.
Ja.
Dann Thilo denkt dir einen Berliner Namen aus. Mufibert Mafompel. Also so, man kommt dann auf Namen, die es nicht gibt, und denkt dann so, ja klar, ist voll der Berliner Name.
Ich habe mal festgestellt, wenn ich so Roman anfange oder fiktiv schreibe, heißen meine Figuren wahnsinnig oft Thomas aus irgendeinem seltsamen Grund. Ich halte das anscheinend für einen super durchschnittlichen Namen oder einen super typischen Namen.
Klingt ist sehr generisch Thomas. Auf jeden Fall.
Ja, ja. Das ist ganz, ich beneide immer die Amerikaner, die immer sich so geile Namen ausdenken in den ganzen Filmen und so. Da bin ich immer super, ich finde, sich gute Namen ausdenken, das ist echt eine Kunst.
Ja. Einfach auf Friedhof gehen. Das ist wirklich so, die Leute beschweren sich auch nicht.
Ja.
Sind tot.
Ja, wenn ich dann irgendwas in Köln schreibe und auf einen schönen Melatenfriedhof gehe, nicht, dass ich nachher eine Figur habe, die Willy Milovic heißt oder so.
Das ist ziemlich witzig. Der Name kommt mir irgendwie höher. Naja, ich nenne diese
einfach. Hört sich Köln an. Thilo hat gesagt, ich soll auf den Friedhof gehen. Also du bist in Ostberlin aufgewachsen. Jetzt hast du gesagt, du warst 9, als die Mauer gefallen ist. Das heißt, du warst ja noch, ist das Jungpionier oder was?
Ja, ich war Jungpionier und ich wäre Tillmann Pionier geworden in der 4. Klasse.
Ja.
Also die mit dem roten Halstuch und das war's. Also die 4. Klasse habe ich.
Danach wäre dann FDJ gekommen.
Genau, ich, ne? FDJ. Ich glaube, es hätten mir meine Eltern nicht so richtig erlaubt. Die fanden das alles nicht so doll. Also die meinten so, sie finden die Idee toll. Also sozusagen dieses irgendwie, man ist beschäftigt als Schüler. Also da kann ich auch eine lustige Anekdote erzählen. Mit so einem Kinder-DDR, ADHS ist das Beste, was passieren kann, ist DDR. aber diese so Organisationen fanden sie doof. Also sie meinten auch damals schon, es ist ihnen einfach zu faschistoid. Dieses Tüchlein, diese Hemdchen.
Der Gleichschritt.
Genau, das mochten sie nicht. Sie mochten aber eben, dass man beschäftigt wurde. Und sie mochten irgendwie, ich meine, das Pionierheftchen, was man bekam, ist ja auch süß. Also so, macht dir deine Ohren sauber.
Panini-Album im Grunde.
So, genau, macht dir die Ohren sauber, ist eine der Regeln. Irgendwie kümmere dich um deine Nachbarn, sei lieb zu deinen Freunden. Ja. Irgendwie, wir wollen Frieden. Das ist ja, dafür kann man auf jeden Fall sein.
Das gleiche stand im Masters of the Universe Club Magazin, das ich damals hatte. Mit 86 oder so musste gewesen sein. Da konnte man, ich war ein wahnsinniger He-Man-Fan, ich hatte ganz viele Figuren davon. Und dann konnte man so Mitglied im Club werden, dann hat man so Unterlagen bekommen, damit man seinen eigenen Masters of the Universe Club gründen kann. Dann hat man so Stickerbogen bekommen, man sollte möglichst viele Freunde dazu holen und dann gab es eben auch so Ausweise und dann gab es auch so Clubregeln und die haben sich fast genauso angehört wie sei freundlich zueinander und so weiter und so fort.
So He-Man macht so Frieden, wir wollen Frieden, das überrascht mich, weil ich mich erinnern kann, dass ich nach der Wende auf jeden Fall meine Eltern sehr, sehr behagt habe, um dieses ganze He-Man-Spielzeug zu bekommen. Das war sehr, meine Eltern haben immer gesagt, das ist ein bisschen zu viel Gewalt.
Ja, aber wenn du die Zeichentrickserie zum Beispiel gesehen hast, es gibt auch jetzt heute auch, ich glaube auf Instagram-Accounts, die immer nur die letzte Minute, also es gab ja, weiß ich nicht, 100 Episoden oder so meinetwegen von dieser Zeichentrickserie und die letzte Minute war immer He-Man, der dann direkt zu den Kindern gesprochen hat und gesagt hat irgendwie so, ja und in der heutigen Folge haben wir gelernt, nehmt keine Drogen, weil die können super gefährlich sein für euch oder so. In der heutigen Folge haben wir gelernt, man muss auch mal ein bisschen besser miteinander klarkommen und so. Also die hat immer so eine edukative, lebt doch gut zusammen.
Das hatten viele dieser Zeichen. Ich habe das gerne geguckt, diese Samstagmorgen-Zeichentrickfilme. Ja. Das hatten die irgendwie oft, kann es sein? Was hießen das mit diesen 5 Freunden dieser Natur, was schon so super vorausschauend war? Also die ersten
Fridays. Captain Planet meinst du?
Ja, Fridays for Future aus den 90ern, Captain Planet. Da war das ja irgendwie auch so: wirf keine Plaste ins Meer. So, Schildkröten mögen das nicht.
Stimmt. Captain Planet war eine Art frühe Greta Thunberg.
Ja. So, und lustigerweise hat man das überhaupt nicht geschnallt. Man dachte, dass Umweltzerstörung fiktiv ist, als ich das geguckt habe, dass es das nicht gibt. So, deswegen gibt es diese, weißt du, das war ja dann so wie Turtles, gibt es ja eigentlich auch nicht.
Ja, aber das stimmt. Es war ja auch, bei den Fraggles gab es doch auch immer diesen Onkel, der quasi in der Menschenwelt unterwegs war.
Das waren so Henson-Figuren,
die haben im Keller von jemand gewohnt und die hatten ja dann noch die noch kleineren, die bei ihnen alles gebaut haben, was die immer gegessen haben.
Das habe ich, glaube ich, einmal gesehen. Und das hat mich ganz lange, bis heute verfolgt mich das. Kann es sein, dass die so immer den Kopf so gewippt haben? Ja. Und dann war das so ganz feines Haar, was die immer hatten.
Ja, genau.
Und ich habe das, glaube ich, nur einmal gesehen und habe immer Sesamstraße geguckt in der Hoffnung, hoffentlich kommen diese Viecher nochmal, weil ich wissen will,
was das ist. Das war eine eigene Serie, du hast die falsche Sendung geguckt.
Habe ich nicht verstanden. Dazu fehlte mir die Medienkompetenz 1990.
Ja, das tut mir leid. Das Tolle war nämlich immer, wenn die nicht mehr weiter wussten, haben die sich Rat geholt, da mussten die über so einen Hof rennen, da waren dann so große, fiese Viecher, die denen an die Wäsche wollten, an denen mussten sie vorbei und dann kamen sie zur allwissenden Müllhalde, die ihnen immer mit Rat und Tat beiseite stand und alles erklären konnte, was sie wissen mussten. So ähnlich wie Galactica bei Hallo Spencer.
Ich finde es so toll, dass wenn wir über diese Serien und Zeichentrickfilme und auch Hallo Spencer und diese, kennst du noch Pandemonium, das mit den 3 Pandas,
kenn ich nur das PlayStation-Spiel.
Das ist ja so ein Psychologiespiel, also ein Jump'n'Run, wo es aber eigentlich um psychische Erkrankungen geht, was ganz toll ist. Es gab mal so eine Zeichentrickfilmserie mit so 3 Pandas, die durchs Universum reisen.
Das kenne ich.
Und alle Zeichentrickfilmserien der 70er und 80er sind einfach aus der heutigen Erwachsenenperspektive einfach so krass LSD.
Ja,
das ist so lustig, wenn du das so Clearly hat dieser Mann oder diese Frau LSD genommen, um sich das auszudenken. Die sprechen die heilige Müllkippe. Es ist immer so, okay.
Ja, das stimmt. Ich will nicht zu kulturpersönlich sein. Ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt 21. Dadurch habe ich noch sehr spät Kinderfernsehen mitbekommen. Und wenn man sich so SpongeBob anguckt, ist das ähnlich.
Ja.
Ähnlich LSD ich irgendwie unterwegs.
Und das habe ich auch geliebt. Also ich gucke sehr, sehr gerne Zeichentrickfilme. Also bis heute. Wo ich gucke fast ausschließlich Zeichentrickfilme.
Wirklich? Auch so Animationsfilme und so.
Ja, also ich gucke.
Zum Entspannen.
Ja, auch, aber ich irgendwie so, ich mag dann diese Weltfremdheit. Also es ist, glaube ich, psychologisch relativ einfach zu erklären, warum ich dann sowas gucken möchte mit dem, was ich beruflich tue. aber ich mag das einfach so, dass es dann so, das ist nicht möglich.
Ja.
Deswegen gucke ich es gerne. Also ich glaube auch, das hatte ich bestimmt schon mal erzählt, aber das kann ich nochmal erzählen, meine absolute Lieblingsserie über allen Serien,
ja,
also so fiktional, Doku, gezeichnet oder nicht, ist Adventure Time.
Ah, ja.
Es ist eine Zeichentrickfilmserie. Ah, und ich halte, und ich kann es hier nochmal betonen, es ist ein Shakespeare-artiges Drehbuch. In einer Komplexität, wie ich sie noch nie erfahren habe. Und es ist eine Serie, die, glaube ich, als Zielgruppe so Achtjährige
hat. Ah, ja, aber ja, die ist aber tatsächlich, die hat Maßstäbe gesetzt.
Ja, es ist eine sensationelle Serie. Die auch wirklich eine der wenigen Serien, die ich immer wieder gucke. Also es gibt ja so Leute, die so Simpsons immer zum Einschlafen gucken oder Family Guy. Und so Adventure Time ist meine Go-To-Einschlafserie.
Ja, verstehe. So. Ja, habe ich ein paar Mal versucht reinzukommen, ist mir nie so richtig gelungen, aber ich fand es trotzdem immer gut.
Versuch's nochmal. Ab Staffel 3 wird's toll.
Okay.
Ab Staffel 3 wird's für Erwachsene. Wenn du Staffel 1 und 2 überspringst, verpasst du so ein paar Rückbezüge, über die du dich freust. Aber glaub mir, ich habe bei mir genau das Gleiche. So, was ist das denn für ein Kinderscheiß? Total durchgedreht, voll wild. Und ab Staffel 3 hast du so einen engen Bezug zu diesen Figuren, dass du es einfach, du willst wissen, wie es weitergeht. Und es wird einfach auch, ich habe im Flugzeug das Staffelfinale, also das Finale der Serie gesehen. Ja. Ein erwachsener Mann guckt in der 4. Reihe Economy Class eine Zeichentrickfilmserie und fängt bitterlich an zu weinen.
Fühle ich, also das kann ich absolut verstehen. Ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut, das Film und Serien betrifft.
So, aber ich glaube, im Flugzeug holt man auch mal schneller noch, aber trotzdem.
Aber warst du da auf dem Weg zum Dreh?
Ich war auf dem Weg zur Arbeit, genau.
Und dann fliegst du Economy, kriegst du ja keine Businessflüge?
Es ist ab einem bestimmten, also mir sind, ab, es gibt so eine, ab einer bestimmten Zeit bekomme ich Business Class.
Ja, verstehe.
Weil ich das auch produziere, so kann man auch ganz gut einfach Geld auch ein bisschen noch so einfach umschichten. Deswegen, und ich finde es auch irgendwie einfach auch gemein. Also so, wenn man dann irgendwie so Frankfurt irgendwie, oder sag mal so Berlin, Rom.
Ja, okay.
Und das Team sitzt
da
irgendwie in der Economy
egal.
Und
ja,
irgendwie
okay.
Der Prinz König
okay,
sitzt
ja,
vorne.
Gut.
Das ist dann so.
Das, da stimme ich dir zu. Ja. Aber ich hab ja in den tollen 90ern habe ich ja eine Sendung mit dem DSF gemacht, also eine Fun-Sport-Sendung, wo wir auch auf der ganzen Welt rumgereist sind und Hawaii und Barbados, Dubai, keine Ahnung, überall irgendwie hingeflogen sind. Und da gab es ja noch richtig krass Kohle beim Fernsehen. Also die 90er, das war echt wieder also beidhändig wurde die Kohle rausgeballert. Und da sind wir auch immer Business geflogen nach Neuseeland und so. Aber es ist natürlich auch bei so einem langen Flug, ist das auch einfach echt angenehmer, muss man ehrlicherweise sagen.
Also bei solchen langen Flügen, also wirklich dann ab 5 Stunden habe ich die Business Class und dann haben wir den Deal. Es gibt so einen Deal bei uns in der Firma, wenn jemand krank wird auf dem Dreh, kriegt er sofort meinen Platz, ohne Diskussion.
Ja.
Und ich klaue Essen von vorne und bring's dann zu meinen Leuten nach hinten, weil ich fühle mich einfach so echt, das ist halt gelebter Klassismus, ist das ja, diese Business Class. Und ich fühle mich einfach ein bisschen übel, wenn ich da sitze. Und so machen wir es einigermaßen. Und das Krasse ist, die Lufthansa hat mir beim letzten Mal verboten, so ein Häagen-Dazs-Eis nach hinten zu bringen, weil man nicht möchte, dass die Economy sieht, was wir hier vorne essen. Und ich hatte so, so.
Die Lufthansa ist gut, die verbieten jetzt auch AirTags im Gepäck zu haben.
Haben sie wieder zurückgenommen.
Ah, haben sie?
Ja, wir alle, glaube ich, dafür wurde es erfunden, die Lufthansa zu ärgern. Und da haben sie jetzt überlegt, wie können wir das nicht machen, weil wir haben ja von Rimowa, gibt es ja auch so einen eigenen AirTag.
Ja.
Und der darf benutzt werden. Und dann haben sie so gesagt, okay, das ist nicht haltbar, wir müssen es wieder zurückrufen. Weil wir mittlerweile jetzt auch in Berlin unser Gepäck immer mit diesen AirTags versehen, weil wir wirklich auch schon mal so 3 Wochen unser gesammeltes Equipment in dieser Horrorhalle, das stand da einfach. Wir haben es immer auf der Karte gesehen, es steht da. Wir wissen nicht, wo es ist, es ist hier, gucken Sie mal hier, da, es steht hinter Ihrem Rücken.
Das habe ich auch zuletzt, ich weiß gar nicht, irgendwo in Insta-Story gesehen, kann sein, dass bei Ariana, obwohl ihr Gepäck war, glaube ich, da, aber irgendwer hat in der Insta-Story erzählt, dass ihr Gepäck einfach nicht gekommen ist und sie haben ewig gewartet und dann haben sie irgendwann einen Anruf von einer fremden Frau bekommen, die hat gesagt, ich stehe hier gerade in einer Halle, wo das ganze verlorene Gepäck steht, ich habe jetzt einfach mal wahllos ein paar Adresszettel abfotografiert und ich wollte sie anrufen und ihnen sagen, ihr Gepäck ist da, das steht da und wartet. Ihnen hat noch keiner Bescheid gesagt. Und so hat die Frau wohl irgendwie einfach 20 Leute angerufen von dem Gepäck, das um ihr Gepäck herumstand. Und dann konnten die alle ihr Gepäck da rauslösen.
Ja.
Total.
Ich glaube, ich kann mich an diese Geschichte von Ariana erinnern. Es gibt ja so 2 Personen, denen ich bei Instagram mit großer Freude für Reisestories folge. Das ist Ariana und Aminata, glaube ich. Die macht auch so, der Zug fällt eigentlich von der Brücke, wenn sie mit dem Zug fährt. Und bei Ariana gab es, glaube ich, das große...
nie in seinem Zug mit ihr sitzen. Ne?
Stimmt, das ist der Pechzug. Und bei ihr war, glaube ich, dieses Drama mit den Koffern und dann, dass sie nur, das hat mich wirklich fasziniert.
Ja, sie sind dann so gerannt.
Eine Minute ja. Und die Koffer waren trotzdem im Flugzeug.
Ja, habe ich auch nicht, habe ich überhaupt nicht kapiert.
Weißt du, ich habe so 4 Stunden aufgehalten, die Koffer sind nicht im Flugzeug.
Ja, ja.
Also so.
Aber sie musste auch irgendwie, das geht ja gar nicht.
Nee.
Also wie soll das gehen?
Ja, also fand ich
total fasziniert. Sie musste irgendwie andere Zeitwahrnehmung gehabt haben oder so, weil ich habe das auch überhaupt nicht verstanden.
Aber die feinen Leute sind auch Business Class geflogen, ja, habe ich gesehen.
Habe ich auch gesehen.
Habe ich gesehen.
Selbst bezahlt.
Ja, das ist krass, das zeigt's, ne? Das ja. zeigt. So, jetzt hier schön so eine Neiddebatte.
Irgendwas machen wir falsch. Auf jeden Fall, um mal wieder ins Berlin der 90er zu kommen. Dann auf jeden Fall, das ist ja auch etwas, was ich schön finde, wenn man Sachen über dich liest, wenn man Interviews über dich liest und so, was für eine zentrale Rolle deine Eltern spielen, weil die aus allen Erzählungen, also du hast mal gesagt, dein Vater ist der Träumer, deine Mutter ist die mit dem Geschäftssinn und so bist du irgendwie aufgewachsen und deine Mutter ist jetzt Buchhändlerin, dein Vater hat, was hat er studiert?
Kulturwissenschaften.
Sexualästhetik.
Als großes Spezialgebiet.
Das klingt schon nach einem sehr guten, spannenden, vor allem inspirierenden Elternhaus.
Definitiv. Es war ein 10 von 10 Elternhaus. Ja. Also es gibt, natürlich gibt es da auch Makel und es gab eine Phase, wo ich meine Mutter wirklich richtig scheiße fand. Aber das nennt man Pubertät, glaube ich. Und nee, ich bin gut aufgewachsen, kann mich nicht beschweren, sag bis heute, dass ich meinen Eltern einfach alles zu verdanken habe, dass ich so sein kann, wie ich bin und dass sie auch das alles gefördert haben. So wirklich jeden Fips, den ich im Kopf hatte, was ich sein wollte, werden wollte, wurde immer unterstützt. Probier aus, mach, lern, also scheitern, also ganz moderne Beziehungsansätze auch. Ja. Und ich glaube, intuitiv angewandt. Also so meine Eltern meinten auch irgendwann mal, sie hätten mich autoritär, antiautoritär erzogen. Also ich durfte alles, aber nicht die Grenzen überschreiten.
Na, verstehe.
So, und das fand ich, glaube ich, den wichtigsten Punkt, dass sie ganz bewusst eben gesagt haben, mach Fehler. Mhm. So lern an deinen Fehlern und was du kannst, was du nicht kannst. Und das ist ja, wenn ich mir heute so angucke, wie Kinder erzogen werden im sozialen Umfeld, dass es so immer perfekt sein muss, dass es immer richtig sein muss, was sie tun. Und so waren meine Eltern nicht. Also so, die haben dann irgendwie so, lies Comics, mach Quatsch, spiel Computerspiele, mach, was du willst. So, du willst kein Instrument lernen, das bräuchte ein bisschen, das nehme ich ein bisschen ihnen übel. Ja. Dann lernst du eben nur Kamm und ich kann halt Kamm. So. Ja. Und das kann man ja nicht können, sondern man hält einfach einen Kamm mit einem Stück Butterbrotpapier an seine Lippen und macht so. Aber das, also deswegen würde ich sagen, tatsächlich, die Eltern haben alles richtig gemacht und ich würde es auch als eigenes erzieherisches Vorbild sehen.
Das für deine Kinder Ernst und Linde.
Ja, genau. Ja. Wo habe ich denn das erzählt?
Hast du mal gesagt, wenn du Kinder hast, dann sollen sie Ernst und Linde heißen. Aber ich finde, es klingt auch so ein bisschen so, als wären deine Eltern so Leute, die auch oft so Essen schmeißen.
Gar nicht.
Und dann laden sie alle ein.
Überhaupt
dann,
nicht.
Gar nicht?
Nee, meine Eltern sind auch sehr wunderliche Leute. Ja. Sehr eigen und sie feiern, haben so Feten, also ich kann mich als Kind erinnern, dass meine Eltern waren ja jung, also meine Mutter war Anfang 20, als ich geboren wurde, somit war sie irgendwie 25, als ich 5 war oder 6, oder in die Schule kam, mein Vater war irgendwie Ende 20, so, und ich kann mich erinnern, dass ich im Schlafanzug oft auf Partys stand und meine Eltern einfach quarzend und besoffen irgendwie zwischen lauter Leuten, aber so umso älter ich wurde, umso erschöpfter wurden auch meine Eltern. Das war dann irgendwie so, dass die einfach gesagt haben, so nee, ausruhen, Arbeit, selbstständig in der Buchhandlung arbeiten. Wir hatten 3 Buchhandlungen irgendwann, waren einfach gestresst. Ja. Und ich habe sie jetzt nicht als so Big Socializer, das war dann die frühe Kindheit, das war eher im Osten tatsächlich so, dass man so Leute kennengelernt hat oder dass man irgendwie Kollegen kennengelernt hat, aber keiner, die so große Partys veranstaltet haben.
Na, verstehe.
Später.
Maria glaubt immer, ich weiß gar nicht, wir haben es dann irgendwann mit ihren Eltern besprochen und ich weiß gar nicht, ob es eine falsche Erinnerung von ihr ist oder so oder nicht, aber sie meint immer, dass ihre Eltern auch mal Partys gefeiert, die haben ja auch hier mitten in Berlin gewohnt, Prenzlauer Berg aufgewachsen und die Eltern haben, als sie ein Kind war, immer eine Tür aufs Kinderbett gelegt, wenn Party war, damit sie nicht raus kann und sie da irgendwie...
Okay. Gesund?
Ja. Also ihre Eltern meinen heute, du spinnst, das stimmt nicht und so, aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen vermutlich.
Ich werfe meiner Mutter auch bis heute, und sie wird es hassen, weil sie hört es bestimmt, dass ich das erzähle.
Schöne Grüße.
Aus Spaß tue ich immer so, als wenn meine Mutter mal ein... hier so ein Atlas, so ein Verkehrsatlas nach mir geworfen hätte. Und dann sage ich immer, du hast mich im Auge getroffen. Also mit so einem dicken, so ein Shell-Atlas, den es früher vor dem Internet immer gab.
Ja.
Und das hasst meine Mutter, wenn ich das dann immer erzähle.
Ist ja auch plausibel, dass eine Buchhändlerin dich mit einem Buch wirft. Ja.
Es gibt eine Geschichte, die ist wahr. Da hat meine Oma mir heimlich mal eine Pistole geschenkt. Ja. So eine Western mit Knallplätzchen-Pistole. Und ich bin natürlich... Ich
jetzt so eine Walter PKK.
Und... Und ich bin natürlich in einem extrem pazifistischen Haushalt aufgewachsen und es war natürlich, durfte ich keine Pistole haben. Ja. Und meine Oma, aber ich natürlich, Junge, bekommst du eine Pistole.
Das ist ja auch, das ist der große Vorteil, Großeltern zu sein. Man macht einfach alles. Alles ist scheißegal.
Man kann sich diese Liebe auch noch irgendwie so multiplizieren mit solchen verbotenen Geschenken. Meine Mutter hat die am selben Tag des Geschenkbekommens gefunden, genommen, vor meinen Augen. Und in Berlin, ich weiß, gibt es auch woanders diese Fenster, diese Kreuzfenster, wo du oben so das obere rechte Fenster einzeln aufmachen kannst, also das kleine. Und das war offen in der Küche in Lichtenberg. Und meine Mutter hat es geschafft, vom Eingang der Küche diese Pistole durch dieses Fenster rauszuwerfen.
So bist du runtergelaufen?
Nein, natürlich nicht. Ich war total schockiert, dass meine Mutter das geschafft hat und nicht die Scheibe eingeworfen hat. Es war so, wow. So, das beschreibt eigentlich auch ganz gut dieses Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir. Cool, Mutti. Richtig cool. Und ich meine, ich konnte ja auch meine Eltern damals schon verstehen, warum Pazifismus die bessere Entscheidung ist fürs Leben.
So. Aber da ist, hat sie im Grunde genommen, hat sie es aber verpasst zu versuchen, einen Karriereweg bei Alba Berlin einzuschlagen, offensichtlich.
Das, und sie hat auf jeden Fall auch meine Karriere bei der Bundeswehr damit unterbunden. Das war dann so, ist vorbei. Zum Bund gehe ich jetzt nicht, meine Eltern wollen es nicht.
Klar, das lag wirklich eine Spielzeugpistole, das muss man natürlich sagen. Also, aber trotzdem, das ist ja, ist jetzt ein Humble Break und es klingt irgendwie so bescheuert, wenn man das sagt, aber es ist ja wirklich in Biografien von Leuten aus unserer Generation, in unserem Alter, ist das ja heutzutage fast exotisch, wenn man sagt, irgendwie, ja, ich bin in einem gesunden Haushalt aufgewachsen, wo irgendwie meine Eltern sich lieb hatten und irgendwie.
Das ist mir viel später erst bewusst geworden. Ich dachte natürlich jahrelang, das ist überall so. Naja. Also so, du hast ja auch den Blick fehlt dir für Makel, weil ich sie auch nie erlebt habe. Also ich weiß, dass meine Eltern, wie gesagt, sind, wenn du die erlebst, sind super weirde Leute und da ist auch, ich glaube, der Fachbegriff sind so Codependenz und irgendwie so komische Sachen, was man da alles erkennen kann. Aber sie funktionieren eben und meine Eltern haben ja auch wirklich bewusst Makel vor uns, meinem Bruder und mir, ferngehalten. Also ich habe meine Eltern bis heute noch nie streiten sehen.
Ja.
So, und das ist ungesund oder gesund, man kann beides rauslesen.
Ja, absolut.
Aber ich habe eben, bin ich völlig konfliktscheu. Also so, streiten, aber irgendwie, dafür war ich glücklich. Dann bin ich lieber heute konfliktscheu. So. Und dann, wenn dann irgendwie in der Schule erzählt wurden, irgendwie meine Eltern haben sich gestern angebrüllt oder irgendwie haben Teller an die Wand geschmissen, ich so, boah, ich halte mir jetzt die Ohren zu und fange an zu wippen. Das kenne ich nicht und will ich auch gar nicht kennen. Also ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich gewesen. Aber auch, wie meine Mutter und mein Vater auch sagen, sehr viel Arbeit. Also sie haben immer gesagt, das ist Arbeit. Wenn man zwei Kinder hat, dann gelten die Kinder. Man hat dann Kinder und nicht mehr, man ist dann nicht mehr eigenständig. Mhm. So. Und das muss man akzeptieren. Also das ist auch das, was meine Mutter bis heute sagt, dass darum, wenn du eben ein Kind machst, geht es nicht mehr um das Glück in deiner Beziehung, ob du irgendwie den besten Sex hast, dass du irgendwie die coolste Person in deinem Freundeskreis bist. Nee, es geht darum, dass es deinem Kind gut geht.
Ist das der Grund, warum du noch keine hast?
Keine Kinder?
Ja.
Das liegt eher an meiner Freundin. Kann man nachlesen im Neon-Artikel, den man immer noch findet und der ist immer noch aktuell. Da geht es darum, dass meine Freundin einfach sagt, in dieser beschissenen Gesellschaft werden Mütter einfach nicht unterstützt und Kinder kriegen, hat sie vollkommen recht. Also deswegen, ich habe da auch gar nicht sowas so, ich habe A, keinen Anspruch auf ihr Becken und sie hat auch vollkommen recht. Also ich weiß, dass wenn sie jetzt ein Kind bekommt, egal wie viel Kohle man hat, egal wie sehr man sich unterstützt, sie ist die Leidtragende. Mhm. Und zwar immer Abstriche machen. Mhm. Karriere ist weniger und sie macht das Gleiche wie ich. Sie ist vor der Kamera tätig, sie ist Journalistin, wir sind ganz oft gemeinsam unterwegs und ich verstehe auch, dass sie das nicht aufgeben will. Ja. Verstehe ich. Und dann gab es dann auch diese irren Pläne. Dann nehmen wir irgendwie die Blage einfach mit in den Irak. Dann holen wir uns ein Hausmädchen, das Kind bleibt in Erbil und wir gehen an die Front. So, und dann weiß ich, dass meine Freunde dann so ganz langsam so mit dem Kopf schütteln, die schon Kinder haben, so nee, das wird nicht funktionieren.
Ja, das stimmt. Und da sind denn deine Eltern so, gibt es so eine leichte Pushiness, dass die irgendwie Enkelkinder wollen oder
meine
gar
Mutter
nicht?
Denkt nicht, ich weiß aber ja. Mein Vater, der ist da ganz still, weil er weiß, da muss er mehr spazieren. aber da ist auf jeden Fall so eine leichte Pushiness. Glücklicherweise nimmt mir mein Bruder das jetzt erstmal ab, der wird im Dezember Vater.
Aha. Sehr gut, wunderbar. Dann ist ja erstmal ein bisschen Ruhe
im Karton.
Ruhe in der Familie. Ja, das ist gut. Die wohnen ja hier mittlerweile im Speckgürtel von Berlin, Wuhletal. Ist das nicht so Speckgürtel?
Das ist auch eine interessante Information. Ist glücklicherweise erledigt. Und zwar sind meine Eltern vor ungefähr 12 Jahren aus Wuhletal.
Ach so, ich habe das in der Kolumne von dir gelesen. Ich dachte, die wäre so aktuell gewesen.
Das kann sein, dass es da drin stand, dass sie da mal wohnen.
Ah ja, okay.
Es ist echter Speckgürtel. Meine Eltern wollten das mal ausprobieren. So, und das endete nach, ich würde sagen, so 7 Jahren Reinhaus und mit so einem kleinen Garten und so dran, mit folgendem Satz meiner Mutter zu meinem Vater: Wenn wir nicht wieder zurück in den Ring ziehen, nach Friedrichshain, lasse ich mich scheiden. Ich werde hier irre.
Ja. Ja, dir hat es auch nicht so gut gefallen. Du hast ja auch gesagt, da kennt irgendwie jeder jeden. Und
das
irgendwie
ist so, also ich bin auch in Friedrichshain weiter zur Schule gegangen. Das war halt einfach auch so ein übler Schulweg. Also ja. du bist ja als Berliner gewöhnt, im Radius von 5 Minuten deiner Schule zur Schule zu gehen. Ja. So. Und plötzlich musste ich irgendwie so 45 Minuten. Ja. Und ich meine, was ja immer krass ist, wenn du darüber nachdenkst, dass wir 13 Jahre oder 10 Jahre um 6 aufgestanden sind. Ja, ja. Völlig unvorstellbar. Ja, absolut. Und wenn du dann eben diesen 45-minütigen Schulweg hast, musstest du wirklich um 6 aufstehen. Weil in Friedrichshain war es so, 8 Uhr geht die Schule los, 7.32 Uhr bin ich aufgestanden. Ja. So ungeduscht.
Na klar.
So irgendwie so Schulsachen. Ich habe Hefte, habe ich glaube ich abgeschafft bei mir ab der 8. Klasse. Ja. So einfach irgendeine Tasche.
Das entscheidet man ja in der Regel selbst als Schüler.
Aber das war dann so furchtbar. Mein Bruder hat es glaube ich sehr gemocht, mein Vater auch.
Ja.
Meine Mutter und ich fand es aber schrecklich. Weil da ist ja das Versprechen des Speckgürtels ist ja so diese Ruhe.
Ja.
Und eben das zweite Versprechen ist, du kannst ja immer in reinfahren.
Ja, ja.
Machst du natürlich nicht. Also da war wirklich 20 Minuten mit dem Auto Alexanderplatz.
Ja.
So, und aber du machst es eben nicht. Also meine Eltern sind, glaube ich, irgendwie so 10 Jahre nicht ins Kino gegangen. Ja. So, weil du einfach dann da draußen bist und dann mit deinen Nachbarn irgendwie so Osterfeuer machst. Ja. So, ich will meinen Nachbarn nicht kennen.
So. Aber ja, das fand ich interessant. Das war ja tatsächlich auch der Kern dieser Kolumne.
Ja.
Dass du sagst, was du an Berlin so liebst, ist diese Anonymität.
Ja.
Dass man zwar irgendwie sozusagen Kontakt haben könnte, aber in der Regel nicht haben muss, quasi. Ja. Das ist so lustig, weil das kenne ich von allen Berlinern. Du bist aber gleichzeitig, sagst du auch, du willst nie aus Berlin weg.
Nee, nie.
Und das kenne ich von allen Berlinern, die hier aufgewachsen sind und hier geboren sind. Die sind alle, die wollen alle immer in die Welt raus und sowas erleben, aber wollen auch immer wieder zurück nach Berlin. Und immer irgendwie. Also bei Maria ist es auch ähnlich und so, die liebt die Stadt hier auch so sehr. Und ich finde das so interessant, weil das in anderen Städten empfinde ich das anders. Also da sind die Leute schon, also die Kölner zum Beispiel, ich kann es jetzt als Kölner irgendwie sagen, die lieben ihre Stadt abgöttisch, aber da ist auch viel so, ja, aber ich kann auch wegziehen und dann liebe ich die Stadt ja immer noch.
Das ist ja, als Berliner ist es ja noch krasser, weil du hast es ja dann nochmal auf Bezirke runtergebrochen. Ja. Also für mich ist es ja so, ich bin in Lichtenberg groß geworden, ich kann auf jeden Fall in Friedrichshain leben, in Friedrichshain auch nur noch in bestimmten Straßen, weil es gibt bestimmte Teile von Friedrichshain, die hat einfach so der Zugezogene, der Zetti, so übernommen.
No-Go-Areas,
ja. Bench-Kiez, so wunderschön früher, unmöglich jetzt. Also du weißt es, in dem Moment, wo Fleischläden für Hunde auftauchen, weißt du, der Bezirk ist verloren.
Schöne Grüße an Olli P. an dieser Stelle, der hat glaube ich in Köln Fleischladen für Hunde.
Wirklich? Ja. So, in Köln ist es ja voll okay.
Ja.
Habt so viele Fleischläden für Hunde. Da hatte so, in Köln hatte auch ein Kollege, den du bestimmt auch kennst, Nikolas Potmann.
Ja.
Ja, der hat da ja mal einen Katzencover aufgemacht.
Also ein Katzencafé.
Ja, wo man Katzen streicheln kann beim Kaffee trinken. Ja. Das fand ich ganz wild.
Ja,
hat, glaube ich, nicht lange durchgehalten. Naja, und in Berlin ist es eben so, also ich könnte zum Beispiel auf gar keinen Fall in West-Berlin leben. Ich kann, also ich glaube, Pankow, Mitte, Friedrichshain.
Weil West-Berlin auch schon wieder wie eine andere Stadt für dich wäre.
Das ist für mich Köln. Also es ist für mich Hannover, Köln, Hamburg, alles.
Moment mal, also Hannover und Köln kann man nicht in eine Reihe stellen.
München, Köln. Also so West-Berlin ist für mich einfach ist komplett andere Stadt.
Ja.
Völlig andere Straßenführung, andere Menschen.
Keine Straßenbahn?
Keine Straßenbahn. Jetzt ist nur fürs Gefühl, brauche ich die Straßenbahn. Benutzen würde ich sie nicht.
Das ist übrigens auch etwas Interessantes. Straßenbahn hier in Ost-Berlin, weil ja quasi auch immer mehr Nicht-Ost-Berliner in Ost-Berlin leben, das ist als Straßenbahnfahrer, also Passagier, immer gefährlicher, weil die alle nicht checken, dass die anhalten müssen, wenn die Straßenbahn anhält.
Ja, ja.
Also viele fahren dann einfach durch.
Ich wollte gerade nicht erzählen, die ganzen Zugezogenen werden einfach von der Straßenbahn umgenietet, weil die einfach so, ich biege jetzt hier mal ab.
Ja, genau.
Schön diese Todeskreuzung, Prenzlauer Ecke.
Ja, es ist vor allem hier, Mielerstraße ist ja auch noch.
Also überall,
da rasen immer die Autos durch, wenn die Straßenbahn anhält.
Dann hörst du dieses Bing, 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 Bing und dieses Bremsen und du hörst die iPhones in der Straßenbahn runterfallen. Ja, also schöne Dinge, die man beobachten kann. Oder was auch toll ist, ist die Autos mit Nicht-B-Kennzeichen, die in diese Gleisbetten fahren von der Straßenbahn, weil sie denken da, das siehst du auch ganz oft.
Aber das ist hier bei mir vor der Haustür letzten Sommer 5-mal passiert oder so. Das ist Wahnsinn. Ja, aber ich check überhaupt nicht, das sieht man doch, dass da...
Ich glaube im Dunkeln, wo es auch am Tag siehst, beobachte ich es. Ja, es gibt schöne Dinge.
Ich verstehe nicht, wie das geht.
Ja, so Rolltreppe, stehen bleiben, so auf der falschen Seite irgendwie oder auf dem Alexanderplatz einfach so... abrupt stehen bleiben. Ist ja so eine Sache, die einfach, also da zitiere ich meine Oma, meine Mutter, wir alle ja Berliner gebürtig.
Die Mischkes.
Die Mischkes und die Spätz. Ja. Wir lieben Zugezogene. Also wir haben nichts gegen Zugezogene.
Ja, ja, das glaubt dir kein Mensch.
Nein, das ist wirklich so. Also ich zitiere da wirklich jetzt meine Oma, die hat gesagt, Berlin ist eine Stadt, in der Menschen dazukommen und wieder gehen.
Ja.
So, das gehört einfach zu.
Aber das ist ja halt auch wichtig, dieser Zusatz. Dass
dann auch wieder die Stadt fühlt sich so an, wie sie sich anfühlt, weil immer ganz viele Leute von außen kommen. Und ich finde das auch wirklich toll. Und die sich aufregen, wenn wir ehrlich sind die Kinder von Zugezogenen. Also so diese ganzen
auf jeden Fall auch,
geschätzten Rapper. Ich liebe ja diesen jungen Ostberliner Rap, so Teute Records, Prenzlauer Berg, so Kollwitzplatz, ich glaube alle gecancelt, wegen Sexismus wieder auch, ja. Und dann aber wieder erlaubt, weil die ultra links sind, Pöbel MC, um noch ein Beispiel zu nennen, ja. Die singen ja über diese, eigentlich über ihre Eltern, die sie ja so kacke finden. Ja. So, und das finde ich ganz toll. Das ist irgendwie denen auch zuzuhören. Also das sind ja alles Prenzlauer Berger, die ja. In diesen 48.000 Quadratmeter Wohnungen, die sie irgendwie armen DDR-Künstlern und Künstlerinnen weggenommen haben mhm. und zur Eigentumswohnung gemacht haben und sich wundern, dass man als vierköpfige Familie definitiv 7 Zimmer braucht und dass die Stadt ja so teuer wird. Egal, das geht für das zu weit. Aber jedenfalls, diese Stadt lebt ja eben von dieser Veränderung. Also ich finde es auch nicht schlimm, dass wir jetzt diese hässlichen Quartiere bekommen.
Ja.
Ich finde sie halt einfach nur sauhässlich.
Ja, das finde ich auch interessant. Das ist etwas, was mir auch, also ich, wie gesagt, ich vergleiche es halt immer ganz viel mit Maria, weil die auch hier aufgewachsen ist und wir alle ähnlich alt sind und so. Und das ist etwas, was ich festgestellt habe, wenn man in Berlin aufgewachsen ist und irgendwie das alles so kennt, dann ist man gar nicht so filmschig, wie man in Köln sagt, nicht so empfindlich, was die Veränderung der Stadt betrifft, weil die sich sowieso schon immer verändert hat und andauernd verändert und
also
so.
Also es gibt ein Tabu und das wird jetzt gerade angegangen.
Der Telespargel.
Erstmal die Verwendung dieses Wortes. Aber
langere Austausch.
Also tatsächlich der Telespargel, ich kann es gar nicht richtig sagen, also der Fernsehturm.
Ja.
Oder wie er von Zugezogenen auch oft genannt wird, der Alex-Turm. Also der Fernsehturm, den zu verbauen. Und das passiert gerade, dieser bekackte Amazon-Tower, den es in der Warschauer Straße, da gibt es verschiedene Perspektiven.
Okay, aber das ist ja...
Wo du dich hinstellst.
Ja, okay, but come on.
Ja, ich sehe ihn nicht
ja,
mehr.
Aber dann, das gilt ja für jedes Haus, das in Berlin gebaut wird. Das steht immer irgendwann in der Sicht des...
Es
also
ist
wenn
zu
sie
hoch.
Jetzt den Amazon-Tower neben den Telespargel bauen würden, dann hätte ich ein Problem, aber so...
Aber sie bauen ja jetzt an mein zweites Lieblingshaus in Berlin, das Alexa.
Ja.
Da bauen sie ja jetzt so, und das ist ein Einkaufszentrum für die, die es nicht wissen, aus der Hölle, ich liebe es. Da bauen sie ja jetzt auch so einen riesigen Turm davor.
Ja, stimmt.
Und ich
kann, dann kann man das Alexa nicht mehr sehen.
Und das, was ja immer aussieht, das Alexa finde ich ja so toll, es sieht ja immer aus wie so eine in Dubai gebaute Mall.
Ja.
Das passt ja so gar nicht nach Berlin.
Naja,
aber
das
deswegen liebe ich es auch.
Ja.
Also so.
Ja, es hat einen eigenen Charme.
Ja, so gar keinen.
Unsere geschätzte und geliebte Kollegin Eva Schulz ist ja auch ein riesengroßer Einkaufszentren-Fan. Wir überlegen seit Jahr und Tag zusammen einen Einkaufszentrums-Podcast zu machen, weil sie hat auch mal irgendwie an der Uni auch mal eine Arbeit über die Soziologie von Malls oder so geschrieben und hat da wirklich auch geforscht. Und erzählt immer davon, dass es in Tel Aviv auch so eine fantastische Mall gibt und so. Die ist ein riesengroßer Mall-Fan.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich stehe auch auf Malls.
Dann machen wir das zu dritt.
Finde ich gut.
Du kannst
ich gehe tatsächlich gezielt im Ausland, nicht nur in Schwimmbäder, um die Schwimmbäder der Welt kennenzulernen, sondern auch gezielt in Malls.
Dann kannst du uns ja immer so von so exotischen Orten die Malls erzählen für den Podcast.
Das Schönste an Malls ist, das gibt es wirklich so. Lass mich lügen, in 15 Malls, die alle von sich behaupten, die größte Mall der Welt zu sein. Das fand ich ganz toll. Also so, this is the biggest mall of the world. Wirklich, in jedem Land habe ich das Gefühl, gibt es die biggest mall of the world. Ich glaube, in Dubai ist sie dann wirklich.
Ja. Achso, ich dachte immer, es wäre die in Amerika. Da ist doch die Mall of the World, glaube ich, in, wie heißt der Ort, wo Prince gewirkt hat?
Sowas weißt du.
Minneapolis, glaube ich. Und da ist vor Minneapolis die größte, the Mall of the World heißt sie, glaube ich. Oder heißt die Mall of America? Ne, kann Mall of America heißen.
Die ist auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich schon leer und Leute nehmen dort Crack.
Nee, die ist immer noch,
die ist noch da?
Da ist auch eine Achterbahn drin und so und alles mögliche. Die ist riesig.
Ich kann dem nicht widersprechen.
Aber ich glaube, Dubai
hat
ja den größten, also hieß es immer, den größten Duty-Free-Shop der Welt. Weil der Flughafen ein einziger Duty-Free-Shop ist.
Der allerdings sehr schön ist. Also in Dubai ist alles kacke.
Ja.
Und der Flughafen ist allerdings immer ganz schön.
Ja. Hast du mal bei einer Lotterie am Flughafen in Dubai?
Diese Goldbahn-Lotterie?
Ja, es gibt auch so Porsche-Lotterie.
Ja.
Und wenn du gewinnst, dann wird der dir bis vor die Haustür geliefert.
Ich glaube,
überall
witzigerweise, ich habe viel fürs Lufthansa-Magazin früher geschrieben.
Ja.
Und da war das mal eine Story, die ich gepitcht habe.
Ja.
So, klappt das wirklich?
Ja.
So, gibt es wirklich diesen Porsche, der dann irgendwo, ich stelle mir gerade irgendwie so, weiß nicht, so eine sechsköpfige Familie, die irgendwie aus dem Urlaub aus Thailand wiederkommt und irgendwie.
Ja, Erkenschwick.
Ja, und dann so, Papa, macht mal mit bei dem Gewinnspiel. Ist ja lustig. Und dann so plötzlich so einen goldenen Porsche, der vor der Tür steht. Wurde abgelehnt, der Pitch.
Ja, schade. Apropos, das ist ein gutes Stichwort, dass du das erzählst. Du hast ja in deiner Karriere, in deinem Lebensweg für viele Magazine auch geschrieben und so. Und ich habe, glaube ich, so langsam das Gefühl, dir so auf die Schliche zu kommen, was so die Idee der Stories betrifft, die du so für die Magazine geschrieben hast, weil du es irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise immer geschafft hast, diese Lust an diesen Reportagen, an diesen Extremreportagen oder auch vor allem an Reportagen, die dich irgendwie an andere Orte bringen, zu verbinden mit den Thematiken der jeweiligen Magazine, für die du geschrieben hast. Also du hast eine Zeitung für den Musikexpress geschrieben und da war im Ernst in einer Ausgabe eine Story, dass du mit einem iPod auf eine einsame Insel für 5 Tage reist. Und ich dachte, okay, come on. Who are you fooling?
Ich muss zugeben, das ist eine Zweitverwertung gewesen für eine Geschichte, die ich gemacht habe, wo ich auf einer einsamen Insel war für ein Corporate Publishing Magazin.
Ja. Welches war das? Wir können das hier alles.
Das heißt, Console gibt es nicht mehr. Das
da habe ich auch für geschrieben. Ich hatte eine Kolumne in der Console.
Für Michiko und,
ja,
genau.
Und Peter noch.
Da. Genau, und ich habe dieses Heft dann irgendwann gemacht, weil die einfach beide ja keinen. Die waren ja auch sehr wilde Geschäftsbetreibende.
Das muss man wirklich sagen.
Und irgendwann habe ich dieses Console und Sony-Magazin, war dann irgendwie so, fiel dann irgendwie in meine Hände, weil keiner mehr Lust hatte, das zu machen, aufgrund des Stresses, der damit verbunden war. Und da war aber eine tolle Zeit. Also ich habe das wirklich geliebt. Und da war eben eine Story, da gab es so ein, wie hieß denn dieses PS3-Spiel? Das erste Mal kam es da raus. Dieses Nathan
Uncharted.
Uncharted, das erste Uncharted kam raus. Und da haben wir dann so Abenteuer, da bin ich irgendwie so, das ist auch so geile, ich kann man jetzt ja mal erzählen. Ja. Irgendwie so, ich fahre nach Thailand und schlafe auf so einer, ich kannte halt eine Insel, auf der man wirklich alleine sein konnte und mache so dieses Inselabenteuer und bin dort alleine auf dieser Insel und gleichzeitig produziere ich eine Fotostrecke mit Sony Ericsson. Telefon für das Sony-Magazin und gleichzeitig mache ich noch eine Geschichte von Musikexpress mit dem iPod, den ich da wirklich dann dabei hatte. Also wir haben so für Produktionskosten, lass es 2000 Euro gewesen sein, irgendwie so 5 Hefte vollgekriegt. Also es ist halt so,
das ist raffiniert.
So irgendwie so 400 Euro der Flug, also der schlimmste Flug auch, so mit 19 Stunden Aufenthalt in Dubai. So einfach so, bis der Anschlussflug kam. Und auf dem Boden geschlafen. Also es war noch die richtig wilde Zeit für Geschichten. Aber ich konnte halt auf einer einsamen Insel in Thailand schlafen. Und das war es mir wert. Also es war es mir einfach wirklich wert, dann diese Beschwerlichkeit aufzunehmen. Und ich habe es aber auch überhaupt nicht als beschwerlich wahrgenommen. Es war auch so, ich kann mich noch gerne daran erinnern, es war dann so, dann hat dann Michiko, gab dann die Gage, 4000 Euro.
Ja.
Für Chefredaktion Sony Magazin, Chefredaktion Console.
Ja.
Innerhalb von 8 Wochen 2 Hefte, a 120 Seiten Folge.
Gerade so Gamescom auch. Und
genau,
so.
Ja, ja, genau. Und 4000 Euro war dann so, ich muss nie wieder arbeiten. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Geld verdient. Ich habe dann auch wirklich so geil, so 3 Monate konnte ich dann davon leben. Das war dann so einfach mega.
Naja, absolut.
So.
Ich habe für die Konsole habe ich damals mal eine Story gemacht. Das war als die PSP rauskam, die PlayStation Portable. Da gab es dann irgendwann für die PlayStation Portable so Reiseführer vom Lonely Planet.
Ah, ich kann mich erinnern.
Da gab es so 4 Stück von London und noch 3 andere Städte. Und da bin ich dann mit Wolfgang aus der Redaktion von Michiko und
Peter. Ich erinnere mich an den lustigen Namen. Ein
super Typ.
Ja.
Mit dem bin ich dann da überall hingeflogen. Wir haben dann da überall so Storys gemacht, ob wie gut die jeweilige Disc ist und ob man dann in der Stadt irgendwie klarkommt.
Das Geile ist, bei so Corporate Publishing kannst du halt auch nicht schreiben, dass es scheiße ist, wenn es scheiße wäre. Und die sind ja auch nicht so geil gewesen.
Aber es ist auch easy zu schreiben. Ja. Und da wird man irgendwie ein Wochenende irgendwo, wo man irgendwie dann auf Firmenkosten irgendwie Spaß hat und so. Das war schon ziemlich cool.
Ich meine, ich komme ja aus diesem Videospielbereich. Also es ist jetzt so für mich nicht eine fremde Welt gewesen und ich habe das auch geliebt. Also so, bis heute liebe ich Videospiele.
Ja.
Nicht mehr so wie früher. Ich habe also als Volontär in einer Videospielzeitung verlierst du schon auch so ein bisschen die Lust am Videospielen. Das ist dann, die Begeisterung geht weg.
Du warst ja Volontär bei der G. Und
Die
G war ja quasi das einzig erwachsene Videospielmagazin, das es gab.
Beste.
Es war auch Multiplattform, also für alle wichtigen Konsolen oder alle gängigen Konsolen. Da hatte man nur die Auswahl zwischen Maniac und G. Ich weiß nicht, gab es die Videogames zur Zeit von der G noch? Am Anfang wahrscheinlich.
Wir empfanden uns völlig außer Konkurrenz.
Ja,
also
natürlich.
Wir haben uns nie, für die es nicht wissen. 11 Freunde kennt jeder, glaube ich, oder viele Leute kennen die 11 Freunde. Das ist sozusagen, was Kicker für den Fußball ist und 11 Freunde anders macht für Fußball, waren wir für Videospiele. Also wir waren so ein cooles Design. Den haben
erwachsenes Videospiel.
Ja, also sehr oft mussten wir auf der Gamescom dann so, weißt du, wir sind die 11 Freunde, das Video. Ach so, jetzt verstehe ich.
Jetzt gab es noch eine Jubiläumsausgabe. Hast du da, hast du da was für gemacht?
Das ist so irgendwie, wurde angefragt, auch jetzt sollen, glaube ich, mehr Ausgaben dazu kommen.
Ja.
Zumindest ist der Plan und wurde auch wieder angefragt, aber irgendwie die Zeit ist vorbei.
Ja.
Also so, das ist so.
Es ist ja auch, du hast es ja gerade schon so ein bisschen auch angeteased, wenn man über Videospiele schreibt, überhaupt über alle Dinge, über die man schreibt, die dann noch privat genießen zu können, ist schwierig.
Ja.
Gerade bei so intensiveren Dingen wie Videospielen. Bei Musik geht das eigentlich noch ganz gut, aber ich finde, bei Videospielen ist das ganz schwer und deswegen will man sich sowas ja dann auch als Hobby bewahren.
Ich habe auch was total Interessantes festgestellt vor kurzem. Ich habe wirklich, wann war ich bei der G? 2004, das ist jetzt, Alter, das ist 20 Jahre, das ist ja krass. Und ich habe 15 Jahre lang für Videospiele nicht bezahlt.
Ja.
Ich habe immer irgendeine Rezension dann darüber geschrieben, schick mir mal einen Key.
Ja.
Und ich habe jetzt vor kurzem, vor einem Jahr würde ich sagen, aufgehört, mir Keys schicken zu lassen. Nur so, wenn man irgendwie so wirklich irgendwie im Ausland ist und das Spiel nicht bekommt und ich will es irgendwie unbedingt jetzt spielen. Und sondern kaufe mir wieder Videospiele und kaufe mir wieder Konsolen.
Das ist teuer, der Scheiß.
Es ist teuer, aber pass auf, du spielst es.
Ja, das stimmt.
So, ich habe jetzt, ich habe mir ein Steam Deck gekauft.
Mhm.
So,
oh, das will ich mir auch holen, das ist gut.
Ich liebe es. Ja. Es ist das, ich liege abends im Bett und spiele noch eine Runde Prey und finde das so irgendwie so und ich finde es ganz toll und ich wüsste, wenn ich das Steam Deck geschickt bekommen hätte, hätte ich ein bisschen damit gespielt, so ja, ist ganz geil, hat es wieder weggelegt, aber ich habe einfach mal verdammt nochmal 600 Euro dafür bezahlt, also spiele ich damit auch.
Ja.
Und seitdem mache ich das. Und ich gucke auch so jetzt bei so Steam-Sales. Ah, kostet nur 9 Euro anstelle von 70. Kaufe ich mir. So, weißt du, wenn ich es umsonst gehabt hätte, würde es in der Steam-Bibliothek versauern, weil du es einfach dann, ja, das habe ich halt geschenkt bekommen.
Ja.
Deswegen, obwohl es stimmt nicht. Fabian Döhler hat mir gerade Monkey Island, hat er mir den Key geschickt. Also das ist so halbe Wahrheit, habe ich gerade erzählt.
Ja, das stimmt. Hast du schon durchgespielt?
Nee, gar nicht. Das liegt, genau jetzt passiert, ich spiele halt Prey und es liegt auf meiner Steam-Deck und werde wahrscheinlich nie Monkey Island spielen.
Ich habe es auf meiner Switch und ich spiele es zwischendurch ganz gerne.
Ist gut.
Ich finde es witzig, ja. Ich finde, ich bin aber auch nicht so ein, ich verstehe mal dieses Hardcore-Fandom bei solchen Sachen nicht, weil ich finde, es sieht irgendwie okay aus und es macht irgendwie Spaß, es ist witzig.
Gibt es da auch so wieder Hate, weil es nicht wie ist 1991?
Ja, na klar.
Okay, nein, das ist doof.
Like always.
Ja.
Aber bei Videospielen ist es so, dass ich, wenn ich mir Keys schicken lasse, dann wirklich auch nur noch von Sachen, die ich wirklich, von denen ich wirklich weiß, dass ich spielen will.
Sniper Elite 5.
Ja, genau.
Da habe ich mir tatsächlich auch nochmal irgendwie vor den dritten Teil vor. Ich wollte dann irgendwie so, ich will jetzt mal wissen, wie das ist. Ich gebe dafür aber nicht 50 Euro aus.
Ja.
Wie ist es einfach, Nazis mit Kopfschüssen zu erschießen und dann Zeitlupen von platternden Gehirn und Hodensäcken, die abgeschossen
sind? Also ich verstehe den Gedanken, weil in allen möglichen Spielen, wo man schießen muss, ist Snipern ja eigentlich immer geil.
Das Beste.
Das macht man eigentlich voll gerne. Man freut sich, wenn man endlich das Gewehr mit einem Zielfernrohr ausrüsten kann, sozusagen. Und dann habe ich mir auch mal, ich habe mich jetzt bei diesem PlayStation, wie heißt das, Super Plus oder so, keine Ahnung, da gibt es jetzt diese Kategorien. Und wenn man da das teuerste hat, das konnte man jetzt günstig bis Ende des Jahres mal ausprobieren, zu einem Spezialpreis, zu einem Ausprobierpreis, habe ich mir das geholt. Und dann hat man ja Zugriff auf so eine riesen Spielebibliothek. Und da habe ich mir dann, da gab es dann auch irgendein Sniper Elite, keine Ahnung, 3 oder so. Und da habe ich das mal ausprobiert, weil ich gedacht habe, die Idee, ein Sniper-Spiel zu spielen, ist eigentlich gut. Aber ich finde es völlig unsteuerbar. Also ich
finde es tatsächlich gut.
Ja?
Ja, es ist beschämend.
Finde ich gar nicht, aber ich komme in die Steuerung nicht.
Ich habe dann so, das ist so ein bisschen, das erinnert mich, als ich das erste Mal Braindead gesehen habe, 1996.
Peter Jacksons Meisterwerk.
Wirklich ein großartiger Film. Ja. Da hatte ich so eine, wie beschreibt man das Gefühl, so eine beschämte, da war so eine schamhafte Erregung, also nicht sexueller Natur, sondern einfach, man war so, diese Gewalt hat so rote Wangen gemacht und so, das darf ich gar nicht sehen.
Ja.
Und man hat sich geschämt und war gleichzeitig aber so, uah.
Es gab ja sehr viel Comic Relief in diesem, also es ist ja kein ernster Splatter, sondern es ist ja alles so Comedy Splatter im Grunde genommen.
Genau so ist, das macht dieses Sniper Elite bei mir.
Naja.
Das ist halt einfach so, so total beknackt, so dieses Spiel, du läufst da irgendwie durch die, also eigentlich dieser eine Amerikaner hätte die gesamte Wehrmacht irgendwie niederstrecken können. Und es ist dann so, irgendwie ist es so bizarr, dass mir das eine große Freude bereitet. Und ich bestimmt 5 Stunden gespielt habe, was viel ist für mich. 5 Stunden in einem Spiel ist viel.
Wirklich?
Ja.
Spielst du das Spiel nicht mehr durch oder lange?
Ich habe so eine, also so, ich liebe eigentlich, die meisten Spiele, die ich spiele, sind so mittlerweile Indie-Spiele, wo ich weiß,
die gehen relativ schnell.
Genau, so 5 bis 8 Stunden ist das Maximum.
Ja.
Ich würde so gerne Witcher spielen.
Ja.
Weiß, schaffe ich nicht. Das letzte Spiel, was interessiert Hörerinnen und Hörer deines Podcasts, was wir gerade besprechen?
Ja, natürlich.
Okay.
wir können über alles, das ist schön, wir können ja über alles sprechen.
Das letzte Spiel, was ich wirklich lange gespielt habe, war das Zelda Breath of the Wild und halte ich auch für ein Meisterwerk.
Ja.
Also habe es wirklich mit großer Freude gespielt.
Nächstes Jahr kommt das Neue, ne?
Freue ich mich drauf. Und das wird dann der Moment sein, wo ich die Switch wieder raushole, weil ich ganz lange Switch gespielt habe und jetzt mit Steam Deck.
Aber die sieht auch so ein bisschen aus wie eine Switch, finde ich. Die
ja,
wirkt
es ist,
so ähnlich.
Es ist viel größer, aber liegt besser in der Hand. Also die Hände schlafen weniger schnell ein und die Switch knallt dir nicht sofort aufs Gesicht.
Ja.
Also ergonomisch ist die echt besser als die Switch.
Ja.
Technisch sowieso. Also so Leistungsdaten, aber das ist uns beiden, glaube ich, egal. Wir sind eher gute Spiele, sind wichtig.
Ja, genau.
Aber du kannst halt PC-Spiele spielen.
Ja.
Und du kriegst halt, du kannst
halt
ein Indie-Spiel für 4 Euro kaufen, anstelle für 40 so oder für 30.
Mhm.
Also so, und du hast sie alle da. Und ich spiele halt so lauter Spiele, die ich gerne gespielt hätte. Also ich erinnere mich, ich habe sehr oft gegoogelt, Prey, Switch.
Ja.
Angekündigt, vielleicht kommt's. Aber jetzt war es beim Steam Deck einfach wirklich, 7 Euro kann ich spielen. Und ich lieb's, ist genau das, was ich mag.
Na.
So, bisschen spuken, so rumlaufen und wieder spuken.
Hast du die, liebäugle sehr mit der Playdate. Das ist ja so eine neue Konsole, genau, so eine Indie-Konsole, wo so eine, als Steuerelement auch eine Kurbel dran ist.
Ich habe mein Kommilitone aus dem Japanisch-Studium, ja, ist ein Ultra-Nerd, mit dem, den du nicht kennst, der aber mit dir in der Konsole auch war.
Ah ja.
Denn mit dem habe ich eine Geschichte gemacht, Hannes, 1000 Millionen Videospieler aus Japan.
Ja.
Für den ist sowas. Da bin ich dann zu wenig Sammler oder ja, dann so, ich habe dem, sowas schenke ich dem dann immer zum Geburtstag.
Ja.
Es gab bei Kickstarter so einen fingernagelgroßen Gameboy.
Okay.
Und das so, den man so als Schlüsselanhänger, ah, der
ist
aber
auch cool,
der wirklich
cool
funktioniert. Also
ja, ja.
Du kannst dann so
das ist schon cool. Ja, ja.
So, und der darüber freut sich
Game
Hannes
on a rice corn sozusagen.
Ein bisschen,
ja,
genau,
ja,
so.
Ja.
Und das ist halt wirklich ein winziges OLED und da ist eigentlich nur so dieser Micro-USB-Anschluss ist riesig.
Ja.
Und da so kannst du dann halt so Spiele drauf machen. Und das ist eher was für den. Das
ja,
ist, finde ich, so cool, aber.
Ich bin ja auch very casual, also ich spiele auch nichts auf hart durch oder so, ich bin stolz auf mich, wenn ich Spiele normal durchspiele sozusagen und denke schon so, oh, jetzt bin ich auch hier ein richtiger Gamer und so. Und es gibt kaum Spiele, die ich auf 100% durchspiele, ich will einfach durchkommen sozusagen. Ich bin auch oft gar nicht an Storys interessiert, die klicke ich dann auch oft weiter, wenn es mir zu langatmig erzählt wird, wobei Death Stranding ein Spiel war, das mich extrem gefesselt hat und das war ja super langatmig erzählt,
ja.
Aber da habe ich wirklich, das hat mich komplett aufgesogen, dieses Spiel. Da war ich einfach für einen Monat total in dieser Welt. Das war faszinierend, weil ich weiß auch nicht, warum das bei mir so geklickt hat, aber ich.
Zum Beispiel, das ist schon ein gutes Beispiel. PlayStation 5, ich habe es gespielt, ich meine so, was für ein Meisterwerk, wie schön. Das ist das beste Mittagsschlafspiel. Ich habe oft dann auch Hannes, mein Kommilitone und mittlerweile auch Arbeitskollege, der spielt, ich gucke zu.
Ja.
So, und schlafe dabei ein. Das finde ich ganz toll. Und jetzt auf dem Steam Deck geht das. Ich kann es halt einfach jetzt endlich spielen, weil ich weiß, ich bin einfach auch nicht lange genug zu Hause, weil ihr kennt es, du kennst es und alle, glaube ich, die Videospiele spielen kennst, wenn du so 3-4 Wochen ein Spiel nicht gespielt hast, bist du raus.
Ja, das ist ätzend.
Ja.
Das habe ich gerade bei Horizon, wie heißt es neu, Horizon Zero Dawn oder so, keine Ahnung.
Forgetting.
Ja, genau, irgendwie so. Das habe ich eine Zeit lang jeden Tag gespielt, total geil, fand es auch mega geil und dann habe ich es eine Woche nicht gespielt und das hat so eine super komplexe Steuerung, dass ich überhaupt keine Lust habe, wieder anzufangen,
ja,
weil ich denke, okay, ich werde einfach erstmal 3 Stunden wieder die Steuerung mir drauf schaffen müssen.
Genau, kauf dir das Steam Deck.
Ja.
Ja.
Na ja.
Belohn dich, Weihnachten.
Ja,
und das ist jetzt wohl auch lieferbar, du kannst es sofort kriegen. Es hat
ja
so ewige Lieferzeiten gehabt.
Ja. Ja, was ich bei diesem Playdate so mochte, wie gesagt, ich bin auch so eher so ein Casual Gamer, aber was ich bei diesem Playdate-Teil so cool fand, war, du kaufst das und du kaufst direkt ein Abo mit. Und kriegst jeden Monat ein neues Spiel, das extra, weil die Spiele muss man auch extra dafür entwickeln, da kann man nichts anderes drauf spielen. Und die haben so verschiedene Studios, mit denen sie arbeiten und es gibt jeden Monat ein neues Spiel und das kriegst du automatisch auf diese Konsole geladen und dann kannst du das spielen. Und das ist so geil, comfortable. So geil,
ja.
Aber
es ist ja, damit man Verständnis dafür bekommt, es ist so eher so Game Boy 1.
Genau, es ist so super pixelig,
ja,
und so, ja, ja, genau. Aber das finde ich irgendwie
ich mag
cute.
Das Ding auch,
ja.
Ich finde es auch schön, aber es ist auch nicht billig,
ja,
darf man nicht vergessen. Dann,
$200 oder
ja,
so.
Ja, und das steht dann
ne?
einfach bei mir im Regal. Da
ja,
stehen
ja
so viele Sachen schon, da habe ich keinen Bock drauf.
Ist das denn dein Regal? Kümmerst du dich da oft so, weil du bist ja, das ist ja echt krass, wie viel du unterwegs bist. Du bist ja, du reist ja, hast du so einen ungefähren Überblick, wie viele
sehr genauen sogar
Zeiten du im Jahr überhaupt zu Hause bist?
Ich kann ja mal für dieses Jahr die Statistik
so prozentual
öffnen. Ich hab da so eine App,
ja,
die mir genau das sagt. Also es ist so eine App, mit der man sehr praktisch seine Flüge organisieren kann und nebenbei merkt sie sich auch diese Flüge. Also wie viel Strecke. Also ich bin insgesamt seit 2017
ja,
1.157.868 Kilometer geflogen.
Ach, krass.
Ich möchte sagen, dass wir
oh, wow,
wir machen CO2-Bilanzierung. Also wir machen das tatsächlich, weil ja, wir sind so ein Ökobüro und ich meine, wir wollen berichten und das Einzige, was wir machen können, ist das erstmal.
Okay.
Ich kann halt nicht mit dem Zug.
Ich will ja mit Uke einen Podcast machen, wo wir mit dem Zug nach Japan fahren.
Das ist eine sehr schöne Idee.
Ja. Oder nach Vietnam oder
ich
so. Weil im Moment ist das Problem, dass man über Russland fahren
ja,
muss.
Ist
und
scheiße.
Das ist natürlich.
Ich habe mit Uke tatsächlich einen Reisepodcast auch mal gemacht.
Das stimmt.
Und das funktioniert sehr gut mit ihm.
Da müssen wir, also das auch nur kurz zur Erklärung für die HörerInnen. Die NBE-ZuhörerInnen wissen ja, dass wir unseren Gästen immer Fotos hinstellen von Leuten, die sie inspiriert haben oder mit denen sie sich wohlfühlen oder von Vorbildern oder was auch immer, die wir recherchieren. Ich habe bei dir heute extra ein Foto von Uke, der, glaube ich, der erste Gast in diesem Podcast war, hingestellt, weil ihr zusammen eben in Island wart oder auf Island, weiß gar nicht, wie man sagt.
Also die Profis sagen in.
Ja.
Genau.
Deswegen habe ich sie auch direkt in gesagt. Sie wart in Island und habt da auch einen Podcast gemacht, wie ihr da irgendwie in der Hütte Brettspiele
spielt. Das war so, das Motto war, also Uke, Heiko, ein Freund, der, glaube ich, bei den Rocket Beans auch arbeitet, also auch ein Nerd, und ich wollten alle nach Island, weil wir alle drei Island-Profis sind. Also wir waren da sehr oft. Wir
hatten, du hast auch ein Buch über Island geschrieben?
Ich habe ein Buch über Island geschrieben. Also es gibt keine Erwartung. Das finde ich ziemlich angenehm, weil ich oft, also ich zeige einmal pro Jahr einer Person Island, die Island noch nicht kennt,
ja.
Weil es mir sehr viel Spaß macht, die Menschen dabei zu beobachten. Und wir drei wussten, wir müssen nicht irgendwie zu diesem scheiß Geysir, wir müssen keinen Wal mehr essen, wir müssen irgendwie nicht diesen komischen Haifisch, dieser sehr eklige, wir können einfach dieser abhängen, Dosen, ja. Dieser Dosenhaifisch, ja, ja. Wir können abhängen, ins Schwimmbad gehen, heiße Quellen, nackig und irgendwie, so das reicht. Das Einzige, ja. Was uns immer noch begeistert, sind hier Aurora Borealis, also hier Nordlichter.
Wetterleuchten.
Das heißt, ja. Und wir haben einen Podcast gemacht auf der Suche, also wir wollten keinen Wal sehen.
Ja.
So, und wir sind aber, wir hatten einen Freund von mir, arbeitet in so einer Walbeobachtungsstation, ja. Und hat uns eingeladen. Und so, wow, okay, dann gehen wir jetzt uns keinen Wal angucken. Und es war halt auch im Winter und da ist eigentlich keine Walzeit und es war wirklich auch dieser Tour, war wirklich purer Horror. Es war so 4 Stunden im Schneesturm auf dem Nordatlantik, irgendwie um uns rum lauter spanische weinende Touristen, die sich übergeben. Irgendwie, weil es gab keinen Unterstand, nichts. Du stehst in diesem Schneesturm.
Ja.
Und es gibt natürlich keinen Wal. So gar nichts. Das sowieso, und der Verzweifelte, das war dann der Freund, der diese Ansagen immer gemacht hat, auf der linken Seite sehen Sie jetzt Möwen. Möwen. Wenn Sie rechts hingucken, sehen Sie sehr schön, wie das Wasser weiß wird, weil der Wellengang so hoch ist. Und wirklich dann so Leute, so, die dann so wirklich geweint haben, weil es auch bitter kalt war.
Ja, klar.
Das war einfach perfekt für den Podcast. Also wir wollten kein Wal sehen und wurden auch richtig bestraft dann auf diesem Schiff. Es waren glaube ich 7 Folgen und haben dann aber auch so über Depressionen und so groß werden. Aber es war so ein relativ ernster Podcast und wir waren überrascht, weil wir nicht gedacht hätten, dass das irgendjemand hört. Aber wir hatten echt ein paar Hörer dann am Ende.
Ja. Und so eine gute Mische an Leuten.
Ja.
Aber es ist ja auch interessant, dass gerade diese, ihr wart ja auch relativ abgeschieden, so wie ich das verstanden habe, dass das ja dann auch, wenn man dann irgendwie alleine ist unter Kumpels und irgendwie nichts zu tun hat und einen Podcast aufnimmt, dann landet man natürlich auch schnell bei den großen Themen und so.
Ja, wir haben so ein bisschen versucht, nicht Baywatch Berlin zu imitieren, also dieses irgendwie so ganz lapidare, so, was ich auch unterhaltsam finde. Ich höre Baywatch Berlin immer beim Schwimmen, weil es perfekte Sportpodcast ist, weil du musst nicht zuhören. Ja. So, das ist einfach völlig egal, ob du jetzt gerade was verpasst hast oder nicht. Also so Deutschlandfunk die Woche oder so, da muss man halt schon zuhören.
Ja.
Aber wir wollten halt nicht so profan sein, sondern wir wollten irgendwie auch ein bisschen was erzählen. Und Heiko ich hatte ihn dann gefragt, ob er über seine Depression spricht, weil er einfach wirklich schwer depressiv ist. Und er meinte, ja, mache ich. Und dann ist so, cool, dann reden wir mal darüber, weil die Leute das ja auch interessiert. So, wie geht man damit um?
Ja.
Und das war schön, ist auch wie ein Souvenir. Dieser Podcast ist jetzt für immer da. Ja. Wenn ich mal traurig bin, kann ich da reinhören. Irgendwie so. Und das finde ich irgendwie eine schöne Erinnerung.
Ja,
wie eine Postkarte, die du dir selbst geschickt hast.
Na, stimmt. Das finde ich auch gut. Ich habe mit Uke auch eine Zeit lang einen Podcast gemacht, der 2 Nasen tanken heißt, wo wir uns zusammen im Podcast betrinken und dann irgendwie auf die Kirmes gehen oder was auch immer. das war auch immer, wollen wir auch unbedingt mal eine neue Folge machen. Aber ja, das ist ein spezieller Typ, mit dem man sehr gut verreisen kann und abhängen kann und so. Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen haben wir ihn hier hingestellt, damit ich wohlfühl's. Aber wir kommen zurück auf die prozentuale Hierseigkeit.
Also 2020 war ich insgesamt, es geht eigentlich, 121 Tage unterwegs. Ich habe 25 Städte besucht und war in 17 Ländern.
Oh, wow. Und das 20 war Pandemie, ja? Also wo?
Nee, 22, dieses Jahr.
Also okay, ja.
So, und 28 Tonnen CO2 habe ich verursacht. Das ist so übel. So, aber zum Beispiel mal so ein Vor-Pandemie-Jahr, da habe ich, das ist zum Beispiel 2018, 200 Tage unterwegs und das sind wirklich nur die reinen Unterwegstage. Das ist so.
Also quasi minus Hotel oder
so. Also wenn du aufkommst, also du kommst ja dann auch zum Beispiel, nee, du kommst, also du bist dann vor Ort, aber du hast ja dann zum Beispiel so einen Tag in Berlin, der ist nicht in der App drin, wo du dann irgendwie so Zwischenpacktage, das ist ja nicht zu Hause und ausruhen. Also 200 Tage unterwegs, 27 Reisen, 28 Länder besucht, 50 Städte.
Wahnsinn.
228.000 Kilometer geflogen, 69 Tonnen CO2.
Sammelst du irgendwie
aus Städten, Meilen.
In denen du warst, irgendwie so besondere, ich muss mir in jeder Stadt eine Briefmarke kaufen oder keine
Witzig,
Ahnung, wie sowas?
Briefmarke, also du fängst an, wie so ein Idiot, Souvenirs zu kaufen. Ja. So, wenn du anfängst, so viel zu reisen, und glücklicherweise war das bei mir vor 10 Jahren, ich bin viel gereist für Reportagen, dann denkst du so, ach, ich bringe mir immer mit irgendwie ein Basecap.
Ja.
So, ich hatte als allererstes Hobby, Souvenir-Hobby, Pornohefte. Ich habe mir aus
du bist ja auch der große Sex-Reporter, als du hast ja angefangen.
Das war auch ein Teil, ich musste dieses Videospielding ausgleichen und sozusagen der Welt zeigen. So, ich bin zwar Nerd, aber ich habe auch,
ich habe auch Sex.
Und ich habe dann, aber das war dann tatsächlich aus dieser Faszination an Sexualität, die kommt natürlich nicht von ungefähr durch den Vater. Der Sexualästhet, wurde viel über Sex auch geredet.
Was ist denn ein Sexualästhet? Was
ganz Spannendes. Ästhetik jetzt beschreibt ja nicht die Schönheit einer Sache, Irrglaube. Also viele Leute sagen ja unästhetisch, das existiert nicht, das ist ein falsches Wort. Ästhetik beschreibt die Wirkung einer Sache. Also wenn etwas ästhetisch ist, wirkt es. Und Sexualästhetik ist sozusagen die Wissenschaft, die ästhetische Studie, wie bestimmte Dinge der menschlichen Sexualität wirken auf den Menschen. Also, ganz berühmtes Buch, das heißt Sexualästhetik von Peter Gorsen. Vater hat es geschickt, war verschenkt mir zum 18. Geburtstag, stand im Giftschrank, weil da pornografische Abbildungen drin sind. Also da gibt es dann zum Beispiel so ein Kapitel über diese berühmten 80er Jahre japanischen Aufnahmen von so Sushi, wo Frauen, das kennt man so aus den 80ern, gab so, Frauen lagen nackt auf dem Tisch und da wurde so Sushi drapiert auf denen. Und das war dann so eine Art Buffet.
Ja.
Du hast von dieser Frau gegessen. Da gab es ein Kapitel.
Habe ich auch in den 90ern, hat man das dann noch so bei Liebe, Sünde gesehen.
Genau, und so. Sowas. Ja. Und ich glaube, die Horrorversion war dann 2000 mit Spaghetti bei RTL
2. Ja, das erinnern wir uns alle. Ja.
Ja. Und dann gab es eben eine kulturwissenschaftliche Ästhetikanalyse. So, was macht das mit Menschen, dass Frauen als Tablett für Sushi, warum gibt es das? Wie wirkt das auf Männer? Welche Rolle spielt es im Feminismus? Ist es antifeministisch? So, das ist Sexualästhetik.
Also quasi auch eine politische Einordnung von sexueller Darstellung sozusagen.
Zum Beispiel ein Buch, was mich irrsinnig geprägt hat, ist von Hans-Peter Dürr.
Ja.
Ist ein Ethnologe, der ein Buch geschrieben hat, mehrere Bücher, mittlerweile glaube ich 20 oder 15. Das heißt Intimität. Und eins heißt Sexualität und Gewalt. Er hat so Betrachtungsweisen, wie bestimmte sexuelle Werte in unserem Leben entstanden sind. Und er vergleicht das, wie sehen wir als Europäer Sexualität und wie sieht zum Beispiel das ein Mensch in Indonesien.
Ja.
So, und er versucht herauszufinden, warum wir unterschiedliche Ansichten haben. Haben wir die überhaupt? Vielleicht sind die sogar total ähnlich. Also so, da gibt es dann dieses berühmte rassistische Wilden. Konzept, dieses, dass die keine Scham kennen. Also das rassistische Konzept, dass man sagt, irgendwie zum Beispiel Polyneser, also die in Ozeanien leben, sind völlig schamlos. Und er widerlegt es und sagt, das stimmt nicht.
Ja.
Es gibt den Ort kann ich nicht genau festlegen, ich glaube, es ist in Ozeanien, ein Inselstamm, wo Männer geradeaus gucken können und gleichzeitig rechts und links scharf gucken.
Hä?
Weil ihnen verboten war, nackte Frauen zu betrachten. Dadurch haben sie natürlich, aber trotzdem hat man ja hingeguckt, was da ist.
Ja.
Und die erwischt wurden, wurden geköpft. Und somit konnten sich die fortpflanzen, bei denen der genetische Defekt entstanden ist, dass man scharf im Spektrum guckt und nicht nur, wie unsere Augen funktionieren, in eine Richtung.
Ja, weird.
Und damit konnte dieser Ethnologe belegen, dass eben Schamhaftigkeit keine europäische und christliche Erfindung ist, sondern eben auch in anderen Ländern und Kulturen existiert. Und das fand ich mega spannend. Und ich habe unglaublich viel gelernt über Sexualität und eben auch, also so ganz viel.
Ja.
Und das fand ich so beeindruckend. Interessant. Und das ist Sexualästhetik.
Ihr hattet ja auch ein Playboy-Abo, habe ich irgendwann mal gelesen.
Ja, das ist
war natürlich mit aus, einer Bedingung, aus Forschungszwecken.
Aus Forschungszwecken.
Aber ist das ist ja interessant, weil ihr, wie gesagt, ihr wart ja in der DDR, also war das quasi, war Sexualästhetik eine akademische Disziplin in der DDR?
Oh. Nee, es war eine Teildisziplin der Ästhetik, die du bis heute als Teildisziplin der Kulturwissenschaft studierst. Mhm. Also du kannst dich ja als es gibt ja die Kulturwissenschaft und die Kulturwissenschaften. Jetzt wird es witzig. Die Kulturwissenschaften ist tatsächlich sowas wie, kann sein, dass ich verwechsle, also es gibt zwei Varianten davon, ist dieses, wie funktioniert ein Theater, wie betreibt man das, warum gibt es das, also so eine Melange aus Theaterwissenschaften, allem Möglichen.
Ja.
Und die Kulturwissenschaft ist
Kulturtechniken.
Nee, das ist tatsächlich diese Kulturgeschichte.
Okay.
Also so die Kulturgeschichte des Regenschirms, die Kulturgeschichte des Kinderwagens, die Kulturgeschichte von allem.
Ja.
Und du erklärst, warum es bestimmte Dinge gibt. Und davon gibt es das gegenüberliegende Stück, die Ästhetik.
Ja.
Und da beschäftigst du dich mit hochkomplexen Dingen wie politische Ästhetik.
Ja.
So, warum sahen die Plakate bei den Nazis so aus, wie sie aussahen?
Ja, verstehe.
Und das ist das, was mein Vater studiert hat. Und du konntest dich entscheiden am Anfang deines Studiums, Ästhetik oder Kulturwissenschaft.
Mhm.
Also machst du eben, da sagt man immer ein bisschen die Kulturwissenschaft, ein bisschen faul. Und die Ästheten sind halt die sich wirklich mit hochkomplexen Systemen auseinandergesetzt haben. Und das ist das, was mein Vater gemacht hat. Und der hat sich dann eben für sehr viel Faschismus interessiert. Und Expressionismus ist so sein Steckenpferd. Also er weiß viel mehr über Expressionismus, weil er da was ganz Interessantes entdeckt hat, nämlich er hat seine Diplomarbeit, also das hat man damals dann in der DDR, warst du Diplom-Kulturwissenschaftler, darüber geschrieben, inwieweit der Expressionismus ein Vorbote des Faschismus war. Also das, weil man geht ja davon aus, dass die Expressionisten eigentlich das Gegenteil davon sind.
Ja.
Die wilden Künstler, die sich gegen alles stellen. Aber mein Vater hat eben erkannt, dass diese ganzen Gruppen, die sich gebildet haben im Expressionismus, Regeln aufgestellt haben.
Mhm.
Und zwar von Gleichheit. Also wir sind alle gleich, wir machen das gleiche Konzept. Wir sind, so, und da wollte er belegen, und dann zum Beispiel Gottfried Benn, berühmter Expressionist, irgendwie aber auch ein Fascho, hat mitgespielt. So, das war so ein eigentlich sein Steckenwert, aber eben nebenbei, du kannst dich ja nicht nur mit Nazis und Künstlern beschäftigen. Ach, kannst du dir Busen angucken. werde ich einfach auch Sexualästhet. Warum
nicht? Die Quadratur des der Brust. Ja.
Und so ist das entstanden. Und so ist eben auch eine sehr, sehr besondere Art, über Sexualität zu reden, in unserer Familie entstanden. Also völlig entkoppelt vom Persönlichen und wissenschaftlich.
Also war das nicht als Teenager mega unangenehm?
Nee, total krass. Weil es komplett entkoppelt ist. Ich habe nichts über die Sexualität meiner Eltern erfahren. Ich habe etwas über Sexualität erfahren.
Ja.
Also mit meinem Vater ist ultra verklemmt. Aber ich kann mit ihm über Sodomie sprechen. Also so, was ist die Kulturgeschichte des Sex mit Tieren?
Ja.
So, warum gibt es das?
Ja.
Und das ist mega spannend. So,
das ist total spannend.
Ja, das ist völlig, also so ohne rote Wangen. Das ist so völlig offenes Gespräch. Irgendwie hat da seinen Ursprung, irgendwie wurde dort verboten, guck mal hier in der Bibel, was man dazu findet, mega interessant. Warum, guck mal, wenn es so früh erwähnt wurde als Verbot, dann heißt es, dass es gesellschaftlich stattgefunden hat. Und wirklich ganz viel gelernt.
Ja, da kann man natürlich dann auch diese ganzen Propagandaplakate der SS oder der Nazizeit oder auch des späteren Russland oder so, kann man auch wunderbar sexuell aufdröseln.
Die Nacktheit, genau.
Naja.
Also so generell, welche Funktion hat der Körper? Wie wird er eingesetzt? Da sind wir krass, das ist jetzt sozusagen das ist das, was du eben in politischer Ästhetik lernst. Also warum ist bei dem im Dritten Reich der Frauenkörper so und der Männerkörper so?
Ja.
Woher kommt es und was bedeutet es? Und ist es sexualisiert? Nee. FKK-Kultur in Deutschland ist desexualisierte Nacktheit, ist tatsächlich, und da gibt es nicht wenig Überlegungen zu, der Wegbereiter in den Faschismus.
FKK.
FKK. Diese Gleichheit der Körper, die Gleichheit an einem Ort, dass wir uns nicht unterscheiden voneinander, das Abschaffen von Individualität ist FKK.
Na.
So, der Pimmel ist der Pimmel. Da ist nichts Sexuelles, da ist nichts Besonderes. So, du bist nichts Besonderes. Und das geht ganz schnell. Also, ist eine These, ist nicht meine These. Kann man aber witzig drüber lesen.
Ja, verstehe schon. Wie sind wir da jetzt gerade hingekommen? Wir waren irgendwo anders. Jetzt habe sogar ich den Faden verloren. Das passiert mir sehr selten in diesem Podcast. Aber ja, also du reist dann eben viel durch die Gegend. Du siehst viel. Jetzt ist ja vieles, was du machst, auch sehr riskant.
Mhm.
Du hast gerade eben schon gesagt, du bist eher so harmoniebedürftig auch aufgewachsen und so. Man sieht bei dir ja auch interessanterweise so einen Bruch in der Arbeit, in den Dingen, die du getan hast, von Videospiele, das lustige Buch über Sex in 80 Frauen um die Welt, bla 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 und so. Ne? Diese irgendwie in den 20s, die witzige Sexphase sozusagen. Hast dann auch heiß und fettig eine Sex-Talkshow bei Neo gemacht und so weiter und so fort. Und dann gibt es so einen Bruch irgendwie und dann machst du Dokus über Rechtsradikalismus, reist irgendwie in Krisengebiete, berichtest von da, machst politische Reportagen. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass du schreibst nicht gerne über Autos, Sport und Politik, weil das wäre dir zu konservativ, darüber zu schreiben. Jetzt ist das ja natürlich sehr politisch, was du heute machst. Auf eine klare Art eigentlich auch.
Also das Erstaunliche ist, dass ich ein ganz großes Privileg hatte oder habe. Ich mache das, was mich interessiert. Also ich hatte Liebeskummer mit Anfang 20 und hatte das Gefühl, es ist das Einzige, worüber ich schreiben kann. Also schreibe ich ein Buch mit einem sexistischen Titel.
Ja.
Ich habe irgendwie mit meinem Vater viel über Sex geredet. Ich habe viel in der Neon über Sex geschrieben. Die Leute wollen das lesen, also schreibe ich über Sex.
Mhm.
Und irgendwie fand es, ich war Single, ich war in Berlin, irgendwie frühen Nullerjahre, der Zeit des Emos und der Indie-Musik, wo viel Traurigkeit herrschte. Wo man sehr
viel schwarz-weiß auch.
Schwarz-weiß, man war dürr, man rauchte viel und trank Wodka Red Bull lustigerweise sehr viel.
Ja, das stimmt. Ja.
Und hinge Magnete ab. Also sozusagen, ich konnte immer, was mein Leben war, in meine Arbeit umwandeln.
Ja.
Und irgendwann habe ich aber festgestellt, ich habe Bock auf was Ernsthaftes. Ich möchte gerne irgendwie so, ich möchte der Journalist sein. Ich möchte richtig diesem Beruf gerecht werden. Und diesem Beruf gerecht zu werden, ist es, Geschichten zu erzählen, die ungehört sind, an Orte zu gehen, an die sich niemand traut oder Geschichten von Orten eben von dort zu erzählen. Und habe mich da einfach graduell und ganz vorsichtig hingearbeitet. Es ist ja nicht so, dass du sofort die Afghanistan-Reportage machen darfst oder dass es dir irgendwie die Plattform gegeben wird. Du musst dich da hinarbeiten. Und da ich keine Scheu oder Scham habe und alles ausprobieren möchte, war es für mich nicht schlimm, was viele Journalisten niemals tun würden, bei Galileo meine ersten Versuche zu machen.
Ja.
Und wir haben dann so ganz subversiv bei Galileo Themen untergebracht. Wir haben über den Holocaust berichtet, weil das, obwohl das eigentlich ein absolutes Tabu ist bei Galileo, das Wohlfühl-Wissenschaftsmagazin. Mhm. Aber wir haben einen Film über Tattoos gemacht und haben eben ein Teil in diesem sogenannten, immer, das ist immer so ein ganz spezifisches Muster, man macht immer so drei Geschichten mit Zwischengliedern, war eine Geschichte war eben über die Tätowierung aus Auschwitz. So, und wir haben es versteckt und dann der Zuschauer hat es gemerkt und der Zuschauer wollte mehr darüber wissen. Und so durften wir dann plötzlich bei ProSieben immer mutiger werden mit ernsten Themen. Mhm. Und der Höhepunkt ist eben diese fast dreistündige Reportage über Rechtsextreme oder unseren Film über Afghanistan dieses Jahr oder Filme, die wir dieses Jahr noch machen, also die noch ausgestrahlt werden. Ja. Man hat uns vertraut und lässt uns machen. Und das ist, glaube ich, das, was alle Sender sich auch abgucken sollten.
Ja, aber es ist auch ein krasses Privileg.
Das ist das größte Privileg. Ja. Wir werden von einer Person betreut, die zu uns sagt, macht.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist so, wenn ich mit Kollegen rede, die für andere oder Kolleginnen, die für andere Sender arbeiten, die Reportagen für das öffentliche Rechtliche machen, das ist ein Pain in the ass. Mhm. So dieses Nein, so macht man das aber nicht. Ja. So.
Du hast auch mal erzählt von diesen Silberrücken, die dann in diesen Redaktionen sitzen und sagen so, ja, als ich in den 70ern im Kongo, da haben wir noch ganz anders gemacht.
Genau so. Genau das ist es. Und ich habe das ja noch im Print, also ich schreibe ja noch sehr viel für Printmedien, da habe ich sie noch. Ja. Dieses so,
also als ich 1992 in Bagdad geraucht habe, Tino, da war ich viel mutiger als du.
Boah, okay. Und da haben wir mit ProSieben einfach auch Glück und ich habe da auch so, und es gibt Kollegen und Kolleginnen, die auch das anerkennen. Es gibt aber auch immer noch Kolleginnen und Kollegen, die sagen so, wir machen dummes Zeug, weil es bei ProSieben ist.
Verstehe.
Keinen einzigen Film gesehen, es kann nur dumm sein. Also so, ganz witzig ist, ein Kollege von der G, so mein Volontärsvater, so den du auch, glaube ich, kennst, Gregor Wildermann, so der, jedes Mal haut er mir dann irgendwie so ein Ding um die Ohren bei Facebook, als wäre ich irgendwie so 14, bei Facebook. Also ich gehe einmal alle 3 Monate zu Facebook, sehe dann irgendwie so Gregor Wildermann.
Da hast du wieder so einen schönen Selbstdarstellerfilm gemacht, geht nur um dich, willst dich wohl zeigen im Krieg, wa?
Der Berliner nicht, ist ein Kölner. Und ich denke so, Alter, Gregor, was ist denn mit dir los?
Ja.
So, du weißt doch ganz genau, dass es nicht um mich geht, aber du weißt ganz genau, wie wichtig es ist, zu erzählen über eine Figur. Und ich biete mich eben an, ich erzähle so die, dann guck doch halt Aspekte. So, ja. Nichts gegen Aspekte.
Nichts gegen Joschück, hallo.
Nein, also. Guck doch einfach,
Weltspiegel.
Guck den Weltspiegel, genau. So, wenn du irgendwie so konservative Berichterstattung aus dem Ausland haben willst, so, ich verstehe es halt auch überhaupt nicht.
Na.
So, darüber, wenn er das hört, aber da so richtig mehr erklärt. Da wird ein Gregor Wildermann Feuer auf Facebook entfacht.
Da hast du nochmal einen großen Facebook-Thread an den Hacken. Aber ja, das finde ich, ich finde das nämlich vor allem auch deswegen interessant, weil wenn man sich diese Uncovered-Reise anguckt, dann gibt es natürlich diese, ich glaube, moderne Marketing-Leute nennen sowas Tentpole-Events oder so. Also es gibt dann so diese große Folge aus Afghanistan, die dann alle irgendwie allen Leuten der Atem stockt und so weiter. Zu Recht natürlich. Aber ich finde das interessant, weil das ihr sehr vielseitig guckt und ein Film, der mich vor allem beeindruckt hat und auch jetzt im Nachhinein nochmal, war der, bei dem ihr, es gibt eine Uncovered-Folge über Onlyfans im Grunde genommen. Über diese Thüringer Frau, die wahnsinnig erfolgreich auf Onlyfans irgendwie Erotik-Content macht. Sind wieder bei der Sexualität.
Ja.
Und
das ist witzig, weil ich wollte das nämlich ursprünglich nicht machen und habe ganz genau, haben wir dann so überlegt, wie kriege ich das hin, weil ich keinen Bock schon wieder der Sexonkel. Das war so mühsam, das abzulegen, dieses Sexonkel-Ding. So, Sexonkel ist auch eine eklige Formulierung.
Ja.
Dieses Sexperten-Ding. Noch ekliger. Also es hat sehr viel Mühe mich gekostet, das wirklich loszuwerden, weil ich das einfach nicht mehr bin und nicht mehr sein wollte. So, aber
man muss da wahrscheinlich so eine Lässigkeit, ich habe ja auch, wie lange ich noch der Viva-Moderator war, obwohl ich 1000 Jahre nicht mehr da war.
Bist du da
so
nicht mehr?
Auf jeden Fall, also diese OnlyFans-Reportage war dann vor allem interessant, weil dann habt ihr quasi so einen Sideway genommen und eben versucht auch noch andere Aspekte zu beleuchten, nicht nur über diese OnlyFans-Frau, sondern auch, weil auf ihren Kommentaren in Insta dann immer so Fake-Profile von ihr auftauchen und denen seid ihr mal so, habt ihr mal auf den Zahn gefühlt und geguckt, wo kommen die her, wer macht diese Fake-Profile, habt dann Kontakt aufgebaut zu welchen, die betreiben und das war in Nigeria?
Ja, Nigeria.
In Lagos, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann seid ihr da hingefahren und habt euch mit solchen Leuten getroffen, die das machen. Und das alleine ist ja schon sehr, finde ich, eine sehr schlaue Idee, sozusagen einen völlig anderen Blickwinkel auf so eine Story zu kriegen, die aber trotzdem essentiell dafür ist, weil Fake-Profile ein gängiges Mittel sind. Und was mir dann da aber am allermeisten gefallen hat, ist ein Gefühl, dass ich so aus einem weirden Blickwinkel, erkläre ich gleich, total nachvollziehen konnte. Ihr habt euch dann mit einem getroffen, der so ein Fake-Profil betreibt und hast ihn so interviewt und dann mitten während dem Interview ist der immer ruhiger geworden und da ist dir aufgefallen, ja klar, der wird jetzt ruhig, weil der fühlt sich, weil ich nehme das nicht ernst.
Ja.
Der fühlt sich von mir verarscht.
Das ist eine ganz krasse Szene. Das ist eine krass, also wirklich, die bewegt mich.
Finde ich auch.
Weil wir so, ich dann in dem Moment dann so, ey komm, wir rufen die mal an.
Ja.
du bist ja die. Ja. Und dann, weil wir das so witzig finden, der nigerianische Prinz, ja. so diese, oder diese Fake-Profile, weil das so irgendwie so bizarr ist, dass da jemand so tut und ich das auch so. Und wenn der das nicht machen würde, würde der verhungern. Ja. So, das ist sein Berufsleben, das ist sozusagen überhaupt kein Spaß, das ist Überleben. So, und das habe ich in der Sekunde realisiert und witzigerweise oder erstaunlicherweise lief dabei die Kamera und damit entstand eben so ein echter Moment und das ist das eigentlich das, was ich so mag an Covered und an allem, was wir machen eben, dass so wir sehr rigoros auch filmen, also so da ist wirklich die Regel auch morgens, wenn wir aufstehen und wir am Tisch sitzen, geht's los, die Kamera ist immer dabei, also falls was passiert, es wird immer so ganz organisch mitgenommen und so eine Momente entstehen dann da und ich finde diese Situation, die dir aufgefallen ist, ich bin auch ganz dankbar, dass dir das aufgefallen ist, weil mir die auch so als sehr besonders in Erinnerungen geblieben ist. Dieses eigene Realisieren, wie ich mich lustig mache über etwas, was für andere eine Lebensgrundlage ist. Ja. Wir sind ja auch in dem Dorf von ihm, was das miternährt, dass er so tut, als wäre er Jill Hardener. Ja. So heißt diese sehr berühmte Only-Fanerin.
Das hat mich extrem berührt. Das fand ich, diesen Moment fand ich so stark und so besonders und hat mich erinnert daran, dass ich quasi von hier aus einen ähnlichen Moment hatte, vor gar nicht so langer Zeit, vor, weiß ich nicht, 3-4 Monaten oder so, habe ich so auf Insta gescrollt und ich kriege immer, Leute schreiben mir netterweise immer, wenn Fake-Profile von mir auf Insta auftauchen, weil die Leute auch oft anschreiben. Die gucken dann auf meiner Seite, wer da kommentiert und schreiben die dann an und dann haben die haben immer so schlecht übersetzte mit Google Translate deutsche Texte. Hallo, ich bin es wirklich, Sie sind mein Fan, freut mich, Sie kennenzulernen oder so, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und die Leute haben mir dann die Screenshots geschickt und haben dann diese Fake-Profile immer in Dialoge verwickelt. Und haben mir dann Screenshots, das war halt einen Nachmittag wahnsinnig witzig, weil es immer schlecht übersetzt war von deren Seite und dadurch so skurrile Dialoge entstanden. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mit einem dieser Fake-Profile mich zu unterhalten. Und ich habe mich aber ganz klar als mich zu erkennen gegeben. Und ich habe dann geschrieben, warum machst du das denn? Was soll das denn? Also wieso imitierst du mich? Und dann sagt er, ja, weil ich Geld brauche. Und dann sag ich so, ja, aber mach das doch bei wem anders, ich bin das doch gar nicht, das ist doch doof.
Hat man es eigentlich geschafft, wenn man gefaked wird?
Weiß ich nicht. Ja, aber dann habe ich gesagt, das ist doch doof, es ist doch für mich auch doof, wenn du mich nachmachst und so, das ist doch super gemein und so. Und dann sagt er so, ja, ich brauche halt Kohle. Und ich so, ja, was willst du denn für Kohle haben? Was müsste ich dir zahlen, damit du das nicht mehr machst? Und dann hat er irgendwie geantwortet, $20,000. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, forget it. Und dann ist er sauer geworden und hat er gesagt, ja, dann sage ich jetzt allen meinen Kumpels hier, dass wir jetzt alle Fake-Profile von dir machen. Und ist ja, viel Spaß, mach mal irgendwie so. Und dann war der Dialog vorbei. Und das habe ich dann auch so, habe das auch so gepostet irgendwie und meine Follower und ich haben natürlich uns amüsiert und so. Aber am Ende, als der irgendwie gesagt hat, also der war plötzlich so ehrlich. Und ähnlich hast du das ja auch erlebt. Der war plötzlich so ehrlich. Hat sie mir gesagt, ich brauche die Kohle.
Ja.
Und dann hat mir dieses ganze Lustigmachen, das ich vorher gemacht habe, war mir so peinlich, dass ich das gemacht habe und so unangenehm, weil das, klar, wenn du ein Fake-Profil von dir selbst bist, bist du erstmal sauer. Also weil du denkst, was soll das denn? Wieso machst du mich nach? Wieso versuchst du irgendwie meine Leute abzugreifen sozusagen? Aber dass man dann so nah an so einem Existenzkampf ist, das macht was mit einem. Ja. So, das ist total krass.
Also wirklich das geht ja da meistens um so $50, $20 iTunes-Gutscheine oder so Google Play Store-Gutscheine. Steam Store, die sie das auch mit einem tollen System umtauschen, dann in echte Dollar, wo dann in China nochmal eine Schattenwirtschaft auch nochmal Kohle mitverdient. Ja, das ist auch krass. Und es geht wirklich dann, von diesen $20 kauft sich dann eben ein sehr junger Mann oder auch junge Frau Essen. Hm. Und seinem Dorf Essen. Ja. So. Und das ist einfach krass, wie dieses Tröpfchen nach unten, wie schnell diese Welt eigentlich, und dann irgendwie ist es dann auch geil, dass das Internet das möglich macht, also dass ein nigerianischer junger Mann oder junge Frau Kohle verdienen kann mit uns. Ja. Irgendwie finde ich es dann auch gut.
Ja.
Und bei uns ging die Geschichte dann so aus, dass wir einfach gesagt haben, wir haben ihn das auch gefragt, wie viel Kohle brauchst du denn eigentlich, um irgendwie diesen Job nicht mehr zu machen, weil die meisten finden den Job auch eklig.
Ja.
Also er, zum Beispiel unser, hatte ja irgendwann ein schlechtes Gewissen, diese Leute um den Finger zu wickeln, ihnen Liebe zu versprechen, er fand es einfach eklig. Mhm. Und er meinte dann so, $500, er will sich einen kleinen Bus kaufen und dann so Bustouren anbieten. Ja. Und dann haben wir ihm einfach einen Bus gekauft. Ja. So. Also wir haben diese $500, die sind im Produktionsbudget. Ja. Wir bezahlen unsere Protagonisten nicht. Das machen wir ganz, ganz, ganz selten.
Ja.
Und dann dachte ich mir, habe ich einfach gesagt, Alter, dann lass doch $500 zusammenlegen. Das machen wir öfter. Wir hatten in Afghanistan auch so eine Situation, wo für unsere letzte Recherche in Afghanistan, wo wir einen Mann hatten, der mir sehr ans Herz gewachsen ist.
Mhm.
Ich muss jetzt sagen, wie war sein falscher Name? Amir.
Mhm.
Und am letzten, der hat Ton gemacht, er hat mich am Flughafen abgeholt mit dem Auto, sprach fließend Englisch und wir hatten keinen Tonmann dabei, weil es aufwendig ist und nicht so einfaches Tonmänner für Afghanistan zu finden. Ich meine, hast du Bock Ton zu machen? Er so, ja, mache ich. 3 Wochen Ton gemacht, $75 am Tag, ist jetzt kein tolles Gehalt,
ja.
So ist aber für Afghanistan viel. Und am letzten Tag meinte der zu uns, ich zeige euch mal, was ich in meinem Berufsleben mache. Und der betreibt eben eine illegale Schule für Kinder, für Mädchen und Jungs in Kabul.
Ja.
Und der eine Kameramann hat angefangen zu heulen, ich habe angefangen zu heulen. Dann haben wir auch gesagt so, okay, ich habe noch 1000 Notfalldollar. Der Kameramann, du kannst kein Geld abheben in Afghanistan, weil es keine Karten gibt, Sanktionen, du kriegst kein Geld in das Land. Und dann hatten wir so da noch irgendwie Produktionskohle und dann haben wir halt einfach so ganz viel Geld zusammengesammelt, um eben diesem Mann zu helfen. Und das machen wir eigentlich relativ oft, dass wenn wir merken, okay, hier können wir kurz mit Geld helfen, dann machen wir das jetzt einfach.
Ja.
So, bevor wir dann sagen, komm, wir faxen dir irgendwas, oder?
Ja, klar.
Faxen wir irgendwas? Wo kam das denn her?
Wir weisen dir was an.
Wir weisen dir was an.
Ja, ja. Aber deswegen muss dein Team halt auch immer Economy fliegen.
Ja. Ja. Damit wir Leuten helfen können. Und das ist irgendwie auch ein gutes Gefühl. Also, weil wir auch immer Kontakt noch zu den Leuten haben. Also, die Idee, dann diese Geschichte zu verfolgen, bis nach Nigeria, war Johanna, eine Redakteurin bei uns. Und sie hat halt einfach Kontakt bis heute. Und ich auch. Wir schreiben manchmal bei Facebook, mit Gregor Wildermann oder er.
Ja.
Irgendwie ist es auch cool.
So, ja,
du hast
mir.
So lauter lustige, warme Punkte auf der Welt verteilt.
Ja.
Weil du hast so irgendwie so Impact
auf
mich und auf sie.
Das merkt man dem Format ja eben auch an, dass das aus einer Empathie heraus immer irgendwie passiert.
Die ja, und auch echtes Interesse. Also ich habe keinen Bock, es geht nicht darum, irgendwie, wir müssen jetzt hier 4 Folgen produzieren, damit wir die Produktionsfirma im Leben halten, sondern ich habe Lust, das zu machen. Ich möchte nächstes Jahr, wir bereiten gerade die Themen für nächstes Jahr vor. Da ist einfach jedes Thema, ist, was mich interessiert.
Ja.
So ist einfach, ich möchte es wissen.
Ich finde auch so gut, dass der Luxus, den ihr euch da gönnt, vor allem ist auch super kleinteilig zu sein. Also ihr müsst nicht immer so viele Leute wie möglich interviewen in irgendeinem Land, um da ein großes Bild zu zeichnen, sondern die Geschichte erzählt sich quasi aus so sehr persönlichem Erleben heraus.
Ja. Und
aus einem sehr kleinen Ausschnitt, der ja auf Größeres schließen lässt.
Genau, du verstehst immer etwas drüber. Also wir wollen jetzt nicht, also es geht so, oft ist es ja dann bei Reportagen auch so, du hast eine verrückte Geschichte, die du erzählst, du bist dahin, guckst dir das an, fliegst wieder weg oder schreibst drüber.
Ja.
Wir wollen immer irgendwie sowas, also der alte Galileo-Trick. Wir wollen so ein bisschen, dass der Zuschauer oder die Zuschauenden so eine Metaebene mitbekommen. Und das erzählen wir mit. Also dieses OnlyFans ist ja natürlich Kapitalismus. Und was machen wir mit unseren Körpern? So, das kann, wenn du ProSieben pitcht, lass mal einen Film über Kapitalismus und Körperkultur machen, dann fallen die vom So, wenn du aber sagst, lass uns was über OnlyFans machen, easy. So kriegst du unter. Und das alleine diese Gedanken sich zu machen bei einem Thema, macht wahnsinnig Spaß.
Ja, das glaube ich. Das ist echt super. Wo warst du noch nicht, wo du irgendwie mal hin willst?
Kamtschatka. Also rechts außen Russland, gerade schwierig einzureisen.
Kamtschatka ist vor allem, muss ich mal an dieses Manfred-Krug-Lied denken.
Kommst du nicht hin, oder?
Ja, da gibt dieses Hochzeitstag-Lied, wo er nicht checkt, dass Hochzeitstag ist. Und da kommt, glaube ich, Kamtschatka. Da ruft immer jemand an aus Kamtschatka oder so, eine Tante aus Kamtschatka oder so.
Okay.
Okay, ja, whatever.
Und tatsächlich auch in der Nähe von Kamtschatka. Also Kamtschatka ist wirklich rechts oben außen, also dieser Zipfel unter anderem, der auch zu Alaska rüberreicht.
Ah ja, stimmt. Da habe ich mal einen Film auf der Berlinale drüber gesehen.
Über Kamtschatka?
Mhm. Wie die Leute da so, das war so ein experimenteller Film, der hat, glaube ich, 4 Stunden gedauert oder noch länger. Und dann wurde so mit einer Kameraeinstellung einfach gezeigt, wie die Leute, die da leben, so einen Hirsch ausnehmen. Und haben einfach keinen Schnitt gemacht. Und man hat einfach die ganze Zeit denen zugeguckt, wie dann so die einzelnen, wie die den aufschneiden und die einzelnen Gedärme rausnehmen und das noch so dampft und so. Und das war aber interessant, weil dann haben sie irgendwann eben dieses kleinen Fitzelchen Land gezeigt, der da, das sind ja 10 Meter oder was, oder 100 Meter nach Amerika sozusagen rüber und so.
Ja, es sind ja auch jetzt, glaube ich, paar Russen sind, glaube ich, abgehauen über diese, nach Alaska, damit die nicht einberufen werden jetzt in diesem Krieg.
Das
ist natürlich eine sehr weite Anreise auf jeden Fall. Das und direkt daneben ist noch ein Ort, der mich sehr reizt, Sachalin heißt. Das ist eine Insel über Japan, relativ leer, leben auch Leute. Ich habe mit 15 das erste Mal ein Buch von Anton Tschechow von dieser Insel erfahren. Und das war so eine verbotene Gefängnisinsel, dann war es eine Atominsel, dann war es eine Militärinsel und jetzt ist es eine Insel.
Ja.
Immer noch gehört den Russen. Und irgendwie mag ich das. Es gibt dann Zug, der einmal um diese Insel rumfährt, die relativ klein ist. Und ich will da mal sein. Ich will wissen, wie sich das anfühlt. Und diese beiden Orte sind so Orte, die mich so
ist richtig. Ist das nicht auch da, wo dieses tiefste Loch der Welt gebuddelt ist? Nee, das war anders. Ne?
Ja, das ist lustig. Das ist in der Nähe von Finnland.
Ah ja.
Dieses, wo man dann, kennst du dieses YouTube-Video?
Nee.
Oder wo dann die Töne aus dem tiefsten Loch der Welt.
Also doch, stimmt, das habe ich doch mal gehört.
Das könnte man, glaube ich, das kann man, glaube ich, hier einspielen, oder?
Ja, klar. Ja,
bitte,
ja.
Bitte spielt das ein.
Ja.
So, wir haben es jetzt beide mal gehört.
Ja.
ist das nicht unheimlich? Ja.
Die Töne aus dem Innersten der Erde, also das gruselig, Innerste, was wir jemals an die Erde kommen. Ja, ja. Das stimmt. Das ist so ein kleines Loch, aber es ist ja faszinierend.
Das war so ein bisschen so, glaube ich, das ist eigentlich ein Film.
Ja.
So, weil es, natürlich dieses Loch sollte so eine Art Wettrüsten nach unten. Ja. So, ihr scheiß Amis, wir Russen kriegen jetzt das hin, das tiefste Loch der Welt, ich glaube 12 Kilometer tief ist, genau, es oder so, ja, zu bauen. Und dann ist es auch ein geiles Skript für so einen Horrorfilm. Und dann kommst du dann irgendwie in diese Höhle und dann sind da irgendwelche komischen Horrorwesen und lässt die auf wie frei. Aber das ist nicht passiert.
Ja, das finde ich auch faszinierend. Das tiefste Loch der Welt ist einfach irgendwie ein guter Albumtitel, auch ein guter Pornotitel, möglicherweise.
Ja. Aber so Title of your Sextape, ne? Das ist ja dieser Witz, den man dann immer machen kann.
Genau. Es gibt noch eine, ich habe mir viele spannende Sachen über dich aufgeschrieben. Du hast gesagt, die schönsten Orte der Welt sind Island, Rheinsberg und Tokio. Diese drei sind für dich die Relax-Orte.
Ja.
Tokio soll doch immer so, also ich meine, Shibuya Crossing ist natürlich jetzt nicht unbedingt der entspannteste Ort der Welt.
Ich werde jetzt dir und allen Hörenden dieses Podcasts.
Ich war noch nie in Tokio, muss ich auch vorher sagen, ich will da unbedingt mal hin. Eine Traumreise ist für mich seit 30 Jahren.
Wir reisen jetzt mal gemeinsam an diese Kreuzung. Ihr steht dort, ihr habt irgendwie Zuckerwatte euch gekauft, verrückte japanische Speisen. Ihr seid müde vom Jetlag, du bist müde vom Jetlag. Ja. Da hinten seht ihr Geschäfte, ihr wollt unbedingt reingehen, weil ihr seht, es blinkt und es ist ganz toll und es ist genau so, wie ihr euch vorgestellt habt. Es riecht irgendwie nach ein bisschen nach Bier, erschöpfte japanische Geschäftsmänner und Frauen neben euch. Und ihr steht an dieser Kreuzung und denkt, wow, ich kann hier sein. Und ihr werdet Folgendes hören und es hört sich exakt so an, wie ich es jetzt nachmachen werde.
Wirklich?
Das ist ja krass. Es ist die leiseste Kreuzung. Ach. Mit den meisten Menschen der Welt.
Das ist ja krass.
Es ist so krass. Wow. Es ist ultra leise. Ja. Du hörst nur dieses. Du hörst die Füße. Ja. Alleine das reicht, der zeigt ja schon, wie leise das ist.
Das ist ja krass.
Und das ist total irre. Wow. Und das ist einer der Gründe, warum ich Tokio so liebe, ist die ganze Stadt ist so gedämpft. Das ist so. Die ganze Stadt ist, als wenn jeder Mensch, es ist wie eine Eisenbahnplatte.
Ja.
Also alles ist bewegt sich auf Bahnen, es ist voraussehbar, es ist klar, was passieren wird. Es ist wie eine Folge Traumschiff.
Ja.
So, du weißt, was passiert. Es hat ein Happy End.
Ja,
so.
Wahnsinn.
Und deswegen liebe ich auch Japan und deswegen habe ich auch die Sprache studiert. Ich liebe dieses Land einfach für so viele verschiedene Gründe. Und einer der Gründe ist einfach diese Umsichtigkeit dieses Volks, was natürlich pauschal ist und es gibt auch Idioten in Japan, klar, mit Sicherheit. Ja. Aber grundsätzlich nehme ich dieses Volk, wenn ich dort da bin, als wahnsinnig umsichtig vor. Also diese ganze Corona-Pandemie, die wir hier erlebt haben, mit dieser fehlenden Umsicht dieser Querdenkenden, dieses so, Icke, hier, ich möchte die Maske nicht tragen, ich huste so viel, ich will.
Na.
So, das gibt's dort nicht. Das habe ich dort nie, da wird einfach darauf, ich möchte dich nicht belasten mit meiner Existenz. Ich trage eine Maske, weil ich dich schützen will. So, und das finde ich so angenehm.
Naja, absolut.
Also Japan ist ein tolles.
Sprichst du Japanisch?
Nicht mehr so gut wie früher. Also ich kann es immer noch ganz gut lesen.
Mhm.
Komme zurecht in Japan, aber ich kann kein Gespräch führen. Um ehrlich zu sein, konnte ich nie ein Gespräch führen. Das hat im Studium, irgendwie hast du Lesen, Schreiben, Vokabeln sehr viele gelernt, die Schrift gelernt und das fand ich so. Ich finde, es ist die schönste Sprache der Erde.
Ja.
Ich kann es auch sehr ausführlich begründen. Möchte ich jetzt aber nicht, aber ich könnte es sehr ausführlich begründen.
Glauben wir dir, ja.
Und ich fühle mich einfach so, ich gehe unter.
Ja.
So, obwohl ich nicht untergehe. Ich bin größer als die meisten Japaner, ich sehe anders aus als die meisten Japaner. Viele Japaner sind super rassistisch, finden Ausländer voll gruselig, die bringen AIDS. Das ist so, was du auch von Japanern, wenn du mit denen sprichst, so, ja, ihr bringt, also wir schlafen nicht mit Kondom miteinander, aber mit einem Ausländer, ihr bringt AIDS. Auch eine Pauschalisierung und Übertreibung.
Na, klar.
Aber das ist so lustig, wie du selbst wahrgenommen wirst dort. Und das ist aber trotzdem, du gehst unter. Und ich finde es so angenehm, so dieses so einfach weg zu sein. Und dann eben dieses nochmal an der Kreuzung.
Na super. Ja, wenn ich mal schaffe, dann hol ich mir von dir ein paar Tipps, wo ich gute Videospiele kriege. Ich will ja unbedingt Densha de Go haben. Das ist ein japanisches Spiel, in dem man Straßenbahnschaffner ist oder Bahnführer. Und es gibt einen Controller, einen extra Densha de Go Controller für die PlayStation 2 war das, glaube ich, damals, der sogar eine Mulde für die Kaffeetasse hat.
Und die Uhr.
Und die Uhr.
Für die Armbanduhr. Also es ist Densha, es ist lustig, das Densha de Go ist halt Zug für unterwegs.
Ja.
Heißt es. Also so Densha ist Zug, D ist, also mit, also so ganz seltsam aus Japan. Es ist auch ein also du kannst, wirst es dort spielen, weil es in fast jeder Videospielhalle steht, dieser Automat noch. Und es ist halt ein richtig bescheuertes Spiel. Es ist halt einfach so, du musst ja dann auch so exakt einbremsen in den Bahnhof. Und wenn du das nicht schaffst, hast du dann so, oh. Und so einfach vorbei. So, es ist aber, also du wirst, es, japanische Videospielhallen sind auch so ganz toll, weil du hast unten die modernen Spiele, dann hast du so eine ganze Etage mit alten Arcades, wo du einfach noch quarzen kannst, wenn du noch quarzt.
Und dann gibt es da dieses, wie heißt das, Pinko, Panko?
Pachinko. Das ist nochmal extra, das ist nochmal komplett extra. Okay. Das ist so, das ist dann das Lauteste, was du je in deinem Leben erleben wirst. Also im Vergleich zu der Kreuzung, so eine Pachinko-Halle ist so, ja, so Yakuza-Glücksspiel, Glücksspiel ist verboten.
Ja, und das ist interessant, weil in diesen Pachinko-Spielen kann man halt so Tinnef gewinnen und da gibt es aber dann so einen Handel der Yakuza mit sozusagen.
Genau, du gewinnst dann so einen Teddy und den Teddy kannst du einlösen gegen so eine Gucci-Tasche oder gegen Bargeld, so, den du dann gewinnst. Und das ist ein ganz bizarres Spiel. Du hast so, kaufst für Geld Metallmurmeln und dann hast du so Pachinko-Automaten, wo so Filme auch ablaufen. Du guckst dann so Animes und es gibt auch so Mario-Pachinko, also es gibt von großen Firmen, es ist ein Riesengeschäft, so Pachinko-Automaten und dann wirfst du diese Kugeln einfach oben rein und das fällt einfach durch. Die ganze Zeit.
Das ist so ein Himmel für mich. Das klingt himmlisch.
Und es ist irrsinnig laut. Vielleicht können wir an die Redaktion einen Wunsch mal so Geräusche aus der Pachinko-Halle einspielen. Höllischer Lärm.
Ja.
Es ist einfach, und ich glaube, das ist, es gibt auch Überlegungen oder es gab auch Studien und auch in meinem Studium Menschen, die so Arbeiten geschrieben haben über diese Hallen, was die bedeuten. Und dieser Lärm ist wie Death Metal oder so Techno.
Ja.
Also ultra laut. Weil diese
Metallkugeln andauern, so staccato-ähnlich.
Ultra laut. Also wirklich, du als Europäer gehst du rein und musst dir die Ohren zuhalten und knieselst die Augen, weil es so unaushaltbar laut ist.
Ja.
Und da sitzen dann Japaner eben. Und die halten sich nicht die Ohren zu. Und das ist so eine Art, die werden betäubt.
Ja.
Das ist, du wirst so betäubt von diesem Lärm und von diesem Alltag, aus dem du willst raus. So, und dann wirst du ruhig. Das ist so weißes White Noise.
Ja.
Brutalstes White Noise.
Es gibt, es gibt auf Netflix so ein wundervolles Format, dass ich Anfang dieses Jahres, als ich mit Corona in meinem Zimmer, in meinem Arbeitszimmer isoliert war und so irgendwelche Unterhaltungen gesucht habe, habe ich ein Format entdeckt, ein japanisches Format auf Netflix. Das gibt es wohl im japanischen Fernsehen seit 20 Jahren oder so. Bei der es in jeder Folge nur darum geht, dass ein Kindergartenkind irgendeine Aufgabe bewältigt. Also das erste Mal alleine in den Supermarkt geht oder das erste Mal alleine irgendwie den Schulweg abläuft oder alleine zur Tante geht und dabei irgendwie eine Tüte Fisch mitbringen muss und dann verliert es die Hälfte auf dem Weg. Und
das klingt ja mega.
Und überall sind immer Kameraleute, die sind immer so verkleidet als Straßenarbeiter oder als Busfahrer oder so und filmen die ganze Zeit so mit, damit die Kinder das nicht merken. Und die Folgen sind so zwischen 5 und 15 Minuten lang. Das ist der Wahnsinn. Das ist eine der tollsten Sendungen, die ich jemals gesehen habe.
Das ist, für viele Europäer ist ja Japan irgendwie Schlüpperautomat, Tentakelpornos und weirde Videospiele.
Ja.
Und Japan ist so eine wunderschöne, reichhaltige Kultur. Also in jedem Bereich, also von Fernsehen über Musik, über Comics, Film. Also es gibt, du kannst, egal in welchen kulturgüternden Bereich du reinguckst, du findest, das ist so faszinierend. Also so, so, ich interessiere mich besonders für japanische Literatur und ich bin so einfach begeistert von dieser, immer auch sich weiterentwickeln und mit welcher Zartheit und mit welcher Intelligenz die Dinge dort getan werden. Mhm. Also man hört, glaube ich, und du hörst jetzt gerade meine Begeisterung daraus.
Also du liest quasi ein ganzer Murakami.
Den finde ich ein bisschen kacke, aber der wird auch immer schlimmer, umso älter er wird, aber ich lese natürlich Murakami auch als der meistgelesene japanische Autor außerhalb Japans. Kann ich, während wir reden, so einen Riegel essen?
Ja, unbedingt. Das ist hier, das steht hier alles zur freien Verfügung. Ja, das finde ich sehr faszinierend. Also die japanische Gesellschaft, ich beschäftige mich hobbymäßig quasi immer mal wieder mit Japan und finde das auch, finde das so faszinierend. Wie gesagt, ich will da auch unbedingt mal hin, weil es so viele Aspekte gibt, gerade kulturell, popkulturell, die ich liebe, die ich faszinierend finde. Aber ich habe auch, aber ich finde es auch interessant, weil ich gleichzeitig auch immer so ein, ich weiß nicht, ob das sehr europäisch dann gedacht ist, aber es gibt auch so einen kritischen Blick auf Japan. Also diese Arbeitskultur, die ja ausbeuterisch as fuck ist in Japan. Also die einzige Sprache, in der es ein Wort dafür gibt, von Arbeit zu sterben, die ist natürlich, die ist krass gruselig, also von außen betrachtet. Ich glaube, von innen aber auch.
Ist es von innen auch gruselig? Ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich so ein bisschen vollen Schmatzmund habe. Ist es von innen, ich glaube, das ist so eine der Podcast-Regel Nummer 1, ist nicht Essen im Podcast.
Ja, aber es ist hier gelten keine Podcast-Regeln bei der NB.
Also wenn du mit Japanern sprichst und Japanerinnen, die erzählen dir das auch. Also die wissen das und reflektieren das auch und das ist so ein großes Drama eigentlich in dieser Gesellschaft. Und wir haben mal einen Film gemacht über Obdachlosigkeit. Und die Obdachlosen, die ich in Japan getroffen habe, sind obdachlos geworden wegen zu viel Arbeit.
Ah, krass.
Das ist halt so irre. So, weil einfach, die sind irre geworden über die Arbeit. Die haben Burnouts einfach bekommen und sind dann einfach, haben gesagt, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ich lebe jetzt auf der Straße. So ziemlich das Schlimmste, was du in der japanischen Gesellschaft machen kannst. Mhm. Und das ist so der Blick von außen auf dieses Land, aber es ist letztendlich auch so, das ist halt Kapitalismus. Und Japan hat Kapitalismus sehr stark verinnerlicht. Also ein Land, in dem der Faschismus genauso gut funktioniert hat wie in Deutschland, anders, mit anderen Regeln, aber und danach schließt sich eben an diesen Faschismus, schließt sich der Kapitalismus an, eine kapitalistische Gesellschaft. Und die nehmen sich ja nicht viel. Das ist ja in der DDR oder im Sozialismus oder in der sozialistischen Geschichtsprägung wird oft gesagt, Faschismus ist die höchste Form des Imperialismus. Also danach kommt nichts mehr. Also es kommt, so, du hast den Imperialismus und dann kommt Faschismus. Und Putin beweist es lustigerweise gerade, dieses ich will andere Länder, ich will, es gehört mir. Und wir haben so total so kaputte kapitalistische Gesellschaft als Basis, also wo es um Besitz geht, um Oligarchen, um unvorstellbare Reichtümer und Anhäufungen. Und darunter leidet halt Japan auch. So, dann hast du dann kombiniert mit einer 3000 Jahre ungestörten Kultur, die eben unter dieser Hörigkeit, man ist irgendwie so Gruppenverständnis, man unterwirft sich einer Sache und ob es nur eine Person ist, den man nicht nerven will, oder den Boss, den man nicht nerven will und deswegen bis zum Tod arbeitet. Ist total spannend. Ich würde dem gar nicht so kritisch gegenüberstehen, ich würde dem mit einer gewissen Neugierde einfach gegenüber. Warum ist das so? Ja. Also warum springen die Leute hier aus dem Fenster? Wegen Arbeit. Ja. Warum musst du mit deinem Chef saufen gehen? Ich meine, dieses Land hat eine Alkoholikerrate, das ist unfassbar, weil du mit deinem Chef saufen musst oder mit deiner Chefin. Eher Chefs. Weil es da üblich ist, dass die Chefs einfach die Hosen runterziehen im Restaurant. Warum ist diese sexistische Gesellschaft immer noch so konservativ, so unmodern? Das ist also eine wirklich unmoderne Gesellschaft. Aber warum ist die gleichzeitig so cool? Wie schaffen die das?
Na, absolut.
Dass die so tolle Bücher haben, dass die so tolle Filme haben, dass die so mega Videospiele herstellen. So, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der so out of this world ist wie Japan. Und auch für deine erste Reise kann ich dir sagen, mach nicht 14 Tage Rundreise Japan, mach 14 Tage Tokio. Mehr brauchst du nicht. Und du wirst die ersten 7 Tage im 7-Eleven abhängen. Also es ist so ein Supermarkt. Und du wirst da einfach die Produkte, du wirst einfach so, wow, Coca-Cola-Brause mit Schokogeschmack und Koffein und Ballaststoffen. Weil die, es gibt ja diese tolle, was ja stimmt, dass ganz viele Firmen ihre Produkte in Japan testen. Und ich wirklich so, oh, Schokolade in Pilzform gefüllt mit was auch immer. Also es ist so mega. Also es ist so, auch du Souvenirs, du gehst einfach Essen kaufen. Du bringst Süßigkeiten mit. Das ist so ganz toll.
Ja, toll. Ja, da freue ich mich. Das muss ich tatsächlich irgendwie mal realisieren. Eine Frage noch, weil wir gerade beim Kapitalismus waren, da passt das noch ganz gut, was ich gelesen habe, weil du hast mal gesagt in einem Interview, du hast viele Jobs gemacht, hast in vielen Redaktionen gearbeitet und so. Eine, die du wirklich, wo du wirklich arbeiten wolltest, was du wirklich erreichen wolltest und dann noch geschafft hast, war beim Stern zu arbeiten. Du wolltest unbedingt für den Stern arbeiten. Und weil das eben so eine, das ist ja die große Reportagemarke früher gewesen, Glanz vergangener Tage, aber sei es drum, hat immer noch eine gewisse Strahlkraft auf jeden Fall, dieses Logo. Und deswegen wolltest du da, das war etwas, was du journalistisch unbedingt mal erreichen wolltest in deiner journalistischen Arbeit. Wie gesagt, hast du dann auch geschafft. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, so nach den Storys, die du für den Stern gemacht hast. Und sind viele Meinungstexte dabei und so. Und du hast dann, es gibt ein Video, da muss ich sagen, da hat man dann auch schon gemerkt, dass der Extremreporter Thilo Mischke geboren wurde. Da gibt es ein Video, wo du wirklich, und ich wollte jetzt einfach fragen, was davon noch so vielleicht geblieben ist, ob es noch Folgeschäden gibt, unter denen du heute noch leidest, weil du bist auf der ganzen Welt in Krisengebieten, in Kriegsgebieten gewesen, überall. Aber dafür den Stern hast du damals in Berlin, zwar im von dir verhassten Westen, wie wir gerade eben ja erfahren durften, tatsächlich eine Nacht vor dem Apple Store gecampt, um das neue iPhone zu kaufen. Der Witz an dieser Reportage ist, die geht so 2 Minuten 36. Man sieht dich das letzte Mal so, du sagst ja, es ist jetzt 22 Uhr, hier werden gleich Gutscheine ausgeteilt und wer einen Gutschein hat, der kriegt auch ein iPhone. Manche wollen 2 holen, um die weiter zu verkaufen. Ich lege mich jetzt erstmal hin. Und dann ist die Reportage vorbei. Jetzt nicht nur die Frage, wie ist es ausgegangen, Thilo, sondern vielleicht hast du auch gesagt, ich bin dann auch einfach gegangen.
Weil ich habe da gepennt. Ich habe auch ein iPhone bekommen. Es war lustigerweise, das waren diese ersten zaghaften Versuche der Printmedien, dass man so Reportagen,
Videos zu machen.
Und es war dann immer so, du hattest dabei so niemanden, so, kannst du mal mein Handy nehmen? Und mal so, also es war so ganz furchtbar einfach auch gemacht und deswegen gibt es auch keinen.
Aber auch mal so geile Einstellungen, so durch die Gitter durch und so.
Der Film wurde einfach völlig, mal gucken, was passiert. Also so, das hat sich auch professionalisiert. Ich dachte ja, dass du ansprichst auf die Weltmeisterschaft der Biere.
Oh.
Das empfehle ich
Ja.
Ich habe noch
war das hier auf der Biermeile, oder was?
Nee, das war einfach, da war Weltmeisterschaft und ich hasse Bier.
Ja.
Und trinke null. Ich trinke einfach kein Bier. Ja. Ich trinke auch relativ selten Alkohol. Und dann haben wir irgendwie gesagt, dass wir aus jedem Land der Welt, die in der WM antreten, Biere kaufen und ich lasse die gegeneinander antreten.
Ah, verstehe.
Und hab die dann immer so getrunken.
Hättest du mal Uke mit dazu nehmen müssen.
Der
sammelt doch Biere in seiner Bier-App.
Diese Bier-App ist faszinierend. Ich konnte ja Uke und Heiko dabei beobachten, wie sie diese App befüllen. Ja. Mm.
Ich glaube, das sind doch die beiden Einzigen, die benutzen.
Da ist doch jemand, der auch so viele Biere kennt. Wer ist das wohl? Nee, und dann habe ich diese Biere getrunken und habe auch einfach so krass, ich habe noch nie in meinem Leben so gekotzt. Also wirklich? Es war wirklich, nein, guck mal, ich habe so Kirschbier aus.
Ja, das ist mega lecker. Kirschbier aus Belgien ist total geil.
Nee, das war nicht aus Belgien, das war Kirschbier aus irgendeinem afrikanischen Land.
Okay.
So, also,
okay, auch voll geil.
Ja, war total.
Gibt also, auch Bananenbier und so.
Also ich finde halt Bier grundsätzlich scheiße, egal was für Geschmäcker drin sind.
Ja.
Und trinke also so 25 Flaschen Bier. Also irgendwann dann auch nur so. Und dann ist dieser Dreh vorbei und dann gehen auch diese Kameraleute und irgendwie diese Flaschen sind einfach überall. Und ich habe so, ich übergebe mich jetzt. Ich habe einfach so, wirklich so ein, wie im Comic.
So Werner-mäßig.
So Werner-mäßig, so komplett so ein Strahl kam aus mir rausgeschossen. Und
waren da auch so Würfel drin?
Nichts, war ja nur Bier. Nur Wasser. Es hört nicht auf, was ist das?
Ja, auch ein guter Beitrag.
Ja, so ist, das war mein, ja, deswegen will man zum Stern.
Naja, also offensichtlich hast du das angefangen, dieses Grenzgängertum.
das war der Einstieg.
Die Apple Store und die Weltmeisterschaft der Biere.
Bier, Weltmeisterschaft der Biere aus Afghanistan berichten.
Lieber Thilo, ich fand das wahnsinnig toll, dass du heute hier gewesen bist. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Ich finde das faszinierend, was du erzählst, wie du es erzählst, was du alles gemacht hast, was wir auch alles noch nicht besprochen haben. Deswegen musst du unbedingt mal wiederkommen.
Gerne.
Damit wir da weiter drüber quatschen. Und ich bin gespannt, was da jetzt als nächstes für Reportagen kommen aus deiner Richtung. Aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank. Und vielen Dank an Charlotte, die hat heute hier produced und musste jetzt wirklich sehr viele Originaltöne einspielen. Das haben wir sonst nie gemacht. Ja, zwei sind doppelt so viele wie, also zweimal so viele wie sonst.
Nee, warte mal, sind sogar drei, oder? Ja, stimmt, das Loch, Pachinko-Halle und
jetzt plötzlich noch
die Kreuzung, die Shibuya-Kreuzung, wie sie sich anhört.
Die Shibuya-Kreuzung hast du nicht gesagt.
Achso, stimmt, nee, dann die Shibuya-Kreuzung mache ich
ja. Die hast du ja nachgemacht.
Du kannst ja, dann machen wir es jetzt, dann jetzt der dritte als Beweis, der bis hier durchgehört hat, kriegt jetzt mal das Originalgeräusch von der Shibuya-Kreuzung.
Also vielen Dank, Charlotte, vielen Dank, Thilo, dass du heute hier gewesen bist. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Wokelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1, 2, 3, 4. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.